Wunderschönen guten Abend. Ach, jetzt sage ich schon guten Abend. Oh, Quatsch.
Guten Abend, Mann.
So ehrlich. Guten Wunderschönen Abend, guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Micha. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Spalter. Und wir haben uns heute, weil es soll heute um ein Triumvirat gehen, deswegen, Daniel hatte keine Zeit, deswegen haben wir uns würdigen Ersatz besorgt. Guten Morgen, Christian.
Hallo, guten Morgen, Micha. Guten Morgen, Manu.
Du bist Christian Neb, du arbeitest als Redakteur bei Reload. Sag doch sonst noch so ein paar Worte zu dir als Einleitung.
Was sage ich da jetzt? Ja, ich mache seit 5 Jahren, glaube ich, Videospieljournalismus. Hab bei der G angefangen als Volontär, später als Redakteur. Hab zwischendurch mal ein bisschen was anderes gemacht. Kinderzeitung bei Gruner und Ja, die Juno. Und bin jetzt im Reload-Team und mache da Videospielfernsehen.
Das heißt, hat dich der Heiko irgendwie mitgenommen oder kanntet ihr euch daher? Kam da der Kontakt oder wie kam das zustande?
Genau, also wir kannten uns natürlich von der G her, sind gute Kollegen gewesen und auch irgendwann sehr gute Freunde. Und nachdem ich, wie gesagt, mein Gastspiel woanders hatte, habe ich gemerkt, ich würde gerne wieder was mit Videospielen machen. Und Heiko fragte mich dann so durch die Blume an, ob ich nicht vielleicht auch Lust auf Fernsehen hätte.
Kann man ja mal machen.
Genau, kann man machen.
Und hier fürs Protokoll, liebe Zuhörer, kein IDG-Mann und auch niemand, der mal bei Giga war oder bei, also bei Giga Fernseh früher und dann bei Game One später, sondern völlig, völlig anderer Zweig.
Ganz genau.
Endlich. Ist gut für die Quote bei uns, weißt du? So, ich freue mich sehr, dass du da warst. Wir haben uns ja neulich auf der Gamescom kennengelernt, als ich bei eurem kleinen Outdoor-Podcast dabei sitzen durfte. War sehr nett. Danke für die Einladung. Und das soll natürlich die Revanche heute sein.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Wir haben uns ein Spiel ausgesucht, was durchaus einiges an Medienaufruhr erzeugt hat. Und zwar soll es heute um die Begleit-App zu GTA 5 gehen. Fürs iOS ist so ein kleiner Tamagotchi-Klon. Und ich finde, da reden wir jetzt eine Stunde drüber, oder?
Ja, fantastisch. Es ist so gut.
Also was mich besonders beeindruckt hat, waren die Entscheidungsmöglichkeiten. Also diese weite, offene Welt.
Du meinst zwischen Abstürzen und Löschen die Entscheidung. Ja,
genau.
Nein, natürlich wollen wir über GTA 5 reden. Ich will es nicht das Spiel der Spiele nennen, aber wenn man die General Interest Medien zurzeit anguckt und auch die Twitter und Facebook Timeline oder auch einfach nur auf seiner Xbox die Freundesliste anguckt, man hat ja das Gefühl, es ist eigentlich zurzeit gibt's nichts anderes mehr außer GTA. Geht's euch auch so? Oder seid ihr um den Hype irgendwie drumherum gekommen?
Also der Hype hat mich voll erwischt. Also ich muss mich jetzt auch so ein bisschen als Fanboy outen. Es war tatsächlich so, dass ich bis Mitte des Jahres noch vollbrünstig erklärt habe, wie sehr mir das am allerwertesten vorbeigeht, dieses Spiel, oder vorbeigehen wird. Und dann habe ich es mir tatsächlich vorbestellt und habe mir 2 Tage freigenommen, damit ich ein langes Wochenende hatte, um das exzessiv zu spielen. Und also das hat mich vollkommen erwischt.
Ich habe ja neulich auf Twitter gefragt, ob es gesellschaftlich inzwischen akzeptiert ist, sich für einen Computerspiel-Release Urlaub zu nehmen. Jetzt arbeitest du sowieso in der Branche, da ist es ja wahrscheinlich völlig Bums. Aber Micha, wie siehst du das? Also ich kann es nachvollziehen, dass man das macht. Ich konnte es mir dieses Jahr irgendwie nicht erlauben oder habe es mir nicht gegönnt. Aber ich finde es eigentlich schon ganz reizvoll, sich so zu sagen, okay, das zelebriere ich jetzt, das gönne ich mir. Ich möchte dieses Spiel aufsaugen quasi so schnell und so arg, wie es nur geht. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, oder?
Es geht. Also es ist ja eine Art von Kurzurlaub, ne? Das ist ja der gebuchte Eskapismus, genau, den du dir da legst auf wenige Tage, ohne dass du den Hassel mit einer Reise irgendwie hast, dass du ins Flugzeug steigen musst und irgendwo anders hinfliegst. Das ist schon Also ich kann das schon nachvollziehen. Mir ging es aber dieses Jahr ähnlich wie dir, dass ich mir das überhaupt nicht leisten konnte. Und deshalb meine Nachvollziehbarkeit auf leicht gekünstelte Weise doch sehr gering war.
Der aber, pure Neid spricht auf
euch. Es ist der pure Neid. Aber ich wünsche mir manchmal auch, dass ich mir dann einfach tatsächlich irgendwie frei nehmen kann und sagen kann, nee, jetzt möchte ich aber doch 4-5 Tage lang nur in der Bude hocken und nichts anderes machen als dieses Spiel spielen. Mhm. Das habe ich mir jetzt bei GTA 5 nicht so sehr gewünscht. Also ich hatte zwar schon sehr großes Interesse an diesem Spiel, aber mich hat GTA in der Vergangenheit mal so tangiert. Also es gibt Teile, die mich weggerockt haben. Der vierte war super, zum Beispiel, fand ich. Ja, da hustet schon einer. Und und ich fand aber zum Beispiel so San Andreas und so, bin ich auch erst später mit so in Kontakt gekommen. Da habe ich immer gesehen, dass Freunde das gespielt haben und ich hab auch bemerkt, dass es gut ist und so. Aber als ich mir dann immer selber dran gesetzt habe, ist dann doch recht schnell der Reiz dann verflogen und deswegen habe ich jetzt nicht so die hundertprozentige Fanboy-Bindung zu GTA. Deswegen hielte sich jetzt auch die Twitter-Flut mit, ich nehme jetzt Urlaub, ich muss unbedingt mich eine Woche einsperren, ich kaufe jetzt für eine Woche ein, ich habe schon beim Bunker zurecht gemacht und sowas alles, habe ich so ein bisschen, ja, nicht mit ganz so viel Neid beobachtet, gelesen.
Ich habe ja diesmal ein Experiment ausprobiert, um das jetzt so ein bisschen abzurunden, diese Vorbereitung auf dieses Spiel. Ich habe bei GTA 4 habe ich mir für das Spiel eine Konsole gekauft. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine 360 und habe mir dann eben das zusammen mit GTA 4 gekauft und habe es dann auch sehr zelebriert und war sehr begeistert. Und hatte jetzt für den, also die nachfolgenden Teile dann natürlich auch ausgiebig gespielt und mag die Serie auch sehr. Und habe jetzt beim fünften beschlossen, mich nicht hypen zu lassen, weil ich das Gefühl hatte, da ist so eine Riesenwerbetrommel, dass ich dann eigentlich nur enttäuscht sein kann. Und deswegen
hattest du wirklich das Gefühl, da ist so eine Riesenwerbetrommel?
Ja, also ich kriege ja auch immer die Pressemitteilungen von Rockstar, wie ihr auch. Und wenn man sich über die Spieleseiten surft, da war ja dann immer jeder Fitzel-Screenshot wurde immer mit einer eigenen Newsmeldung und da ein Trailer und hier ein Trailer und da ein Interview. Und ich habe dann beschlossen, ich schaue mir das alles nicht an. Also ich habe mir keinen einzigen Screenshot vorher angeguckt. Ich habe außer diesem Teaser-Trailer vor ein paar Jahren habe ich nichts gesehen. Bis einen Tag vor Release habe ich mir auch die ganzen Trailer nicht angeschaut. Und dann auch nur, weil mein Kollege im Büro, der nicht Spieler ist, davon gehypt wurde und gesagt hat, hier mach mal den GTA-Trailer an, ich will das jetzt mal sehen. Weil dann das Muster auf dem Tisch lag und dann hat er gesagt, jetzt zeig mal, was das kann und zeig mal den Trailer und so. Also ich habe wirklich erst den Trailer geschaut, bevor ich nach Hause gegangen bin, um es dann zu spielen. Und es hat ganz gut geklappt. Also ich war dann relativ unvoreingenommen und bin relativ frisch in das Spiel eingestiegen, was dann, glaube ich, auch ganz gut getan hat. Aber so dramatisch, so schlimm war es nicht, weil was einen erwartet, war ja eigentlich auch schon relativ klar. Also es ist halt ein GTA, oder?
Das kann man, glaube ich, einfach so sagen, ja.
Ja, aber ich finde aber schon, dass es dem... Ich habe es auch jetzt nur am Rande verfolgt, aber ich finde schon, dass es vor allen Dingen in technischer Hinsicht dem Hype auch gerecht wird, muss ich sagen. Auch da schnauft wieder jemand im Hintergrund.
Ich bin tatsächlich auch ein bisschen erkältet wahrscheinlich.
Ach so, ja. Also ja, wir schnaufen hier ein bisschen rum, weil wir beide erkältet sind. Deswegen entschuldigt bitte die gedämpften Stimmen. Aber ich muss sagen, also ich habe viel Kritik an dem Spiel, wo wir bestimmt jetzt in den nächsten Minuten nochmal detailliert drauf eingehen würden, muss aber vorab auch sagen, dass das Lob, das vorab gemacht wurde und vor allen Dingen auch diese Trailer nicht so viel versprochen haben. Also natürlich sind die ein bisschen, die sind ein bisschen smoother von der Technik. Also die Framerate ist vielleicht ein bisschen besser, weil sie natürlich das alles auf Entwickler-Hardware abgefilmt haben und so. Okay, aber gemessen an dem, dass es jetzt eine Konsolengeneration ist, die in 2 Monaten abgelöst wird, war ich schon ziemlich, nicht mal. Also ich meine, wir reden hier von 6 Wochen vielleicht. Ist das schon ziemlich krass, was die da rausgehauen haben und dass das überhaupt so machbar und möglich ist. Auch aus 7-Level haben die auf jeden Fall nicht zu viel versprochen.
Also aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian. Ich habe es reingelegt, habe die ersten 1,5 Stunden gespielt und dachte dann so, ja, ist halt wie GTA 4. Also wenn du mir jetzt die 2 nebeneinander zeigen würdest, man verklärt ja immer so ein bisschen die Vergangenheit. Aber ich habe nach der ersten Stunde, war ich ehrlich, so ein bisschen enttäuscht, auf einem hohen Niveau natürlich auch. Ich dachte schon, okay, cool, ist GTA, aber so umwerfend oder so das neuartige Spiel sehe ich da jetzt noch nicht. Es hat sich dann im Laufe der Spielzeit ein bisschen verändert, aber so die erste Stunde fand ich ziemlich ernüchternd. Wie ging's dir denn, Christian?
Das ging mir ganz ähnlich, das geht mir aber meistens bei GTA-Spielen so. Hm. da haben wir auch in der Redaktion schon drüber gesprochen und es ist tatsächlich so ein Phänomen, dass man sich meistens oder jedenfalls so in meinem Bekanntenkreis erstmal die erste Stunde da durchquälen muss. Es lag, glaube ich, bei mir auch ein Stück weit daran, dass ich zum einen Liberty City, also beziehungsweise New York, definitiv interessanter finde als LA, beziehungsweise Los Santos. Aber das ist ja einfach nur eine ganz persönliche Präferenz. Zum anderen lag es aber, glaube ich, auch daran, dass das Spiel halt mit Franklin, dem Charakter Franklin beginnt, der für mich der schwächste Charakter ist in diesem Spiel. Und das Ganze hat bei mir schon einen Augenblick gedauert, bis ich irgendwie auch warm geworden bin damit.
Und vor allem erinnert Franklin halt auch sehr an CJ, oder wie heißt er? BJ? CJ? CJ, ne? CJ, ja. CJ aus San Andreas. Und auch die Dialoge und so, das war alles schon sehr, sehr ähnlich. Und ging mir auch so. Also ich finde auch, das ist der Schwächste. Und ich musste mich auch so ein bisschen durchquälen. Dann, es nimmt dann schon Fahrt auf so. Und wenn man dann die alle drei Charaktere hat und man dann auch hin und her schalten kann, ist es schon, fängt schon an, da, dass man auch sieht, was eigentlich größer geworden ist. Also ich bin jetzt auch keiner, der sich da blenden lässt von solchen Sachen wie irgendwie Los Santos ist irgendwie jetzt 10.000 Milliarden mal so groß wie die, wie alle GTAs zusammen. Da kann ich erstmal nur kalt mit den Schultern zucken und sagen, ja, so what? Also wenn es kein spannendes Spiel und keine spannende Geschichte erzählt, ich bin dann doch eher der Story-Spieler. Also mir ist es dann relativ egal, wie viel Quadratkilometer so eine Spielfläche hat. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt in Liberty City eingesperrt oder eingeengt gewesen wäre.
Geht mir ganz genauso. Also ich habe die Größe dieser Welt auch tatsächlich schon im Vorhinein wahrgenommen. Mein Kollege, der den Beitrag auch für die Sendung gemacht hat, hatte das Spiel dann schon ein bisschen früher. Und ich habe mich immer nicht umdrehen wollen, um mich ja auch nicht zu spoilern. Aber wenn man diesen riesigen Fernseher im Rücken hat und weiß, die ganze Zeit darauf läuft das Spiel, das man jetzt unbedingt spielen möchte, das war schon auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Und es gab so die Situation, wo er dann einfach ein Flugzeug geklaut hat am Flughafen und einmal über die Welt drüber geflogen ist. Und da ist mir schon so von der Größe ein bisschen die Kinnlade runtergefallen.
That's what she said.
Das auf jeden Fall. Da kommen wir ja später noch zu. Aber es geht mir auf jeden Fall so, dass das auch ähnlich wie bei dir für mich erstmal die Story auch ein wichtiger Motor ist für meine Spielerfahrung. Und ich eigentlich am Anfang mir nicht sonderlich viel Zeit nehme, jetzt in der Gegend rumzufahren, sondern Missionen machen will und die Geschichte weiter treiben will.
Micha, du bist, glaube ich, ein bisschen anderer Typ, oder?
Ja, das ist komisch, weil ich mag eigentlich Spiele mit Geschichte, vorrangig auch. Also ich freue mich wie ein kleines Kind auf Beyond jetzt demnächst, was ja im Prinzip ja nur ein interaktiver Film ist. Und ich habe auch in der Vergangenheit immer sehr gerne Spiele gespielt, die auch sehr stark geführt sind, also linear und so. Das spiele ich eigentlich unheimlich gern. Bei GTA ist es witzigerweise so, dass mich vor allen Dingen in der Vergangenheit die Figuren nicht die Bohne interessiert haben, weil ich mit dem Gangster-Setting persönlich nicht allzu viel anfangen kann. Also das war bei Vice City zum Beispiel nicht ganz so schlimm, weil da fand ich dieses ganze Setting cool und dann konnte ich mit der Figur auch was anfangen. Bei San Andreas mit dem, was schon sehr stark an Menace to Society zum Beispiel erinnert oder so, da habe ich nicht so einen richtigen Bezugspunkt irgendwie zu. Und deswegen haben mich diese Geschichten, die in GTA im Allgemeinen, diese Gangstergeschichten, dass sie sich hocharbeiten, nie so richtig gepackt irgendwie so. Und ich fand die Figuren auch nie besonders sympathisch. Und jetzt war es bei dem fünften Teil auch so, das ist ähnlich wie bei euch. Am Anfang dachte ich auch, es ist erstens nicht gut inszeniert gewesen. Das heißt, das fängt ja mit so einem Banküberfall an. Und es wird so ein bisschen erklärt, wie diese drei Figuren sich voneinander trennen, was ihr letzter gemeinsamer Coup war, der so ein bisschen in die Hose geht. Und die Sache ist, dass, also gerade weil sie nicht von vornherein sofort sympathisch sind und weil sie so viele soziale wie menschliche Probleme haben, ist das halt ich kann mich nicht so gut mit diesen Figuren identifizieren. Also am ehesten vielleicht noch mit Michael, nicht weil er so heißt wie ich, sondern weil er irgendwie so ein Umfeld hat, mit dem, was man so mit der Realität noch so ein bisschen verbinden kann, weil er hat eine Familie, in der Familie gibt es Probleme, der hat einen Sohn, der auch nur zu Hause sitzt und Computerspiele spielt und so. Das sind so Sachen, die jetzt kannst
du. Denken die Leute, du hast einen Sohn, der.
Nein, habe ich nicht. Aber verstehe, das sind so Sachen, das sind so Probleme, da dachte ich, okay, da könnte es auch so ein Jedermann irgendwie sich überlegen, okay, das sind Probleme, die kann ich nachvollziehen. Die sind bei den anderen Figuren schon abgehoben. Ne? Also die Armut bei dem, sag schnell, den Charakter aus
Francis,
ne?
Nee, Franklin.
Franklin, das kann man auch noch nachvollziehen, aber ansonsten ist ja der amerikanische Ghetto ja doch schon ein Stück von uns entfernt.
Ja, vor allem fand ich es halt krass, dass es so arg zu San Andreas erinnert. Und
genau.
Michael ist ja auch so ein Sopranos für Arme, irgendwie, fand ich.
Ja, er ist halt auch, das Ding ist, was mich halt auch immer sehr stark an diesen drei Figuren gestört hat, auch immer noch, ist, dass die halt auch so alle so auf einem ähnlichen Bildungsniveau und so sind irgendwie. Und ich dachte, ja, man hört wirklich ungebildeten Leuten dabei zu, wie sie im Auto sitzen und fluchen, die ganze Zeit fluchen. Und ich kann es bei dem Verrückten, wie heißt der, Trevor, ne? Da kann ich es verstehen, den Charakter mag ich überhaupt nicht, weil das ein Arschloch ist. Aber es ist interessant, ihm zuzuhören und ihn zu sehen, weil es halt ein Arschloch ist. Das ist schon auch eine Herausforderung, so eine Figur in einem Computerspiel darzustellen. Und ich sehe da durchaus Qualitäten, die ich auch zum Beispiel bei Ken und Lynch oder so gesehen habe. Lynch hieß der einen, ne?
Kane und Lynch, genau.
Genau. Ich verwechsel immer, wer von den beiden jetzt Kane ist.
Ach so.
Ja, und das Ding ist eben, da habe ich halt wirklich Schwierigkeiten. Und deswegen habe ich bei GTA 5, nach ein paar, zwei, drei Story-Missionen gesagt, fuck it. Ich werde jetzt losfahren und mal gucken, wie weit ich komme. Und bin gefahren. Und nach einer halben Stunde bin ich immer noch gefahren.
Ja, selbst im Flieger kannst du ewig fliegen. Also das ist schon der Wahnsinn. Ja.
Es ist unglaublich. Es ist so unglaublich, dass ich meine Katze beschwere.
Und man sieht ja auch keinerlei Ladezeiten. Also das ist natürlich jetzt auch so ein kleines technisches Detail, aber das fand ich schon auch beeindruckend, wenn du mit dem Flugzeug oder mit dem Hubschrauber über das Land fliegst. Du siehst halt schon, dass da jetzt was lädt und was aufpoppt, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr flüssig alles. Also du kannst mit dem Auto ja wirklich, wie du gesagt hast, fahren und da kommt nie irgendwie ein Bruch, dass du fährst nicht irgendwie in die Innenstadt rein und dann wird geladen und dann hat er die Innenstadt-Map geladen, sondern das ist ja alles fließender Übergang. Das ist schon sehr cool gemacht.
Also man merkt natürlich schon, dass gerade in der Innenstadt, wenn sehr viele Objekte auf dem Bildschirm sind, dass die Engine da oder die Konsole doch schon ziemliche Schwierigkeiten hat, das alles zu bewältigen. Da sind dann schon spürbare Bildruckler irgendwie drin und so. Aber trotzdem ist es total beeindruckend. Und wenn man dann irgendwie auf einem Berg hochfährt, man kann auf die ganze Stadt runtergucken, man sieht wirklich dann bis nach, weiß nicht, kilometerweit nach hinten zu irgendwelchen, weiß nicht, Sendetürmen und da siehst du wirklich dann so eine kleine Lampe, die dann noch irgendwie leuchtet und so und du kannst da wirklich hinfahren und die Details bauen sich Stück für Stück auf. Das fühlt sich großartig an. Und man hat nie das Gefühl, dass da, also es gibt, man kennt dieses Phänomen, ne, aufploppende Objekte und so, was gibt's in GTA überhaupt gar nicht? Also ich hab nur gestaunt. Staune eigentlich immer noch. Also jedes Mal, wenn ich es einlege, denke ich, boah, wie haben die das gemacht?
Ich würde gerade gerne mal einhaken bei den Charakteren, über die du gerade gesprochen hast, in dem Bildungsniveau, das sich in den Dialogen widerspiegelt. Ich habe das als überhaupt nicht so negativ empfunden, weil, also...
Du kennst es aus dem Büroalltag.
Ich kenne es aus dem Büroalltag, natürlich. Nein, dieses Gossenslang und dass das vielleicht nicht gerade zu jemandem passen sollte, der jetzt in so einem schönen Haus auf dem Hügel lebt, habe ich als überhaupt nicht störend empfunden, gerade weil du halt im späteren Verlauf, also ohne jetzt groß irgendwas zu spoilern, aber auch feststellst, dass es eben alles drei Leute aus der Gosse sind, die praktisch in verschiedenen Entwicklungsstadien oder verschiedenen Stadien die ihre Gangsterkarriere noch drinstecken. Ja, also der eine ist noch ganz unten, der andere hat es irgendwie zu finanziellem Reichtum geschafft und der andere ist halt total abgewrackt im Trailerpark. Im Grunde genommen sind das aber drei Leute, und das wird halt nachher auch durch Dialoge deutlich, die halt alle aus dieser Gosse halt stammen. Und deshalb finde ich das jetzt nicht so sonderlich störend, dass die jetzt nicht auf Akademikerniveau irgendwie miteinander sprechen. Also das,
genau,
das
also ist Michael halt ist ja trotzdem wirklich der klassische Gangster im eigentlichen Sinne, der sich hochgearbeitet hat und kein Börsenmanipulator oder irgendwie sowas in der Art, der studiert hat. Deswegen passt es schon zu den Charakteren, so wie sie sind, ja.
Es geht, ne? Also ich finde, mir fehlt da so ein bisschen die Diversität zwischen den Figuren. Also ich finde das, ich finde das ziemlich interessant, dass die halt alle denselben Ursprung haben, und das kann man ja auch so erzählen. Aber man hat das Gefühl, die sind sich doch alle auf diesem Level doch relativ ähnlich. Das sind halt alles, man hat das Gefühl, Gangster, da gibt's nur diese eine Sorte. Es gibt irgendwie nicht gescheite, hochintelligente Menschen, die trotzdem kriminelle Aktivitäten irgendwie durchführen. Und in dieser Welt von GTA gibt's das überhaupt nicht. Ich finde das okay, wenn Franklin so ist, wie er ist. Und ich finde es auch okay, wenn der Verrückte so ist, wie er ist. Aber Michael hat's mich gestört. Ich finde, da ist eine echte Chance vorbeigegangen, weil er kann ja trotzdem kriminell sein, aber wenn er schon der Drahtzieher gerade von den Heists und so ist, dann hätte es ihm gut zu Gesicht gestanden, wenn er einfach zwar ein Verbrecher ist, aber halt einer mit Grips, einer, dem man auch zutrauen würde, dass so, ne? Also ein Drahtzieher eben, klassischer Drahtzieher.
Also das stört mich, ja. Also man merkt es aber dann tatsächlich, also er sagt es ja nachher irgendwie auch zu seiner Frau, dass sie beide aus der Gosse kommen. Der ist nicht der große Drahtzieher, für den er sich immer hält. Ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr in der Story fortgeschritten seid, aber es gibt ja bei den Planungen der Heists gibt's ja auch immer diesen anderen Typen, den mit der Brille.
Der mit dem Gehstock, genau.
Ganz genau. Und der ist halt das Gehirn hinter den ganzen Sachen. Der ist derjenige, der ihnen die Optionen aufzeigt, und Michael wählt dann nachher aus, ob er A oder B findet. Also der ist halt nicht der große kriminelle Mastermind, sondern es ist der andere Typ im Hintergrund, der praktisch dir die Vorgaben gibt, wie man es machen könnte. Ja, also Michael denkt sich da nichts aus.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen der Bruch. Sie haben ja sich dazu entschieden, diesmal drei Charaktere spielbar zu machen, aber trotzdem sind ja alle drei Charaktere die anpacken müssen, weil du als Spieler die ja auch spielst. Wenn du jetzt eben diesen, wie heißt er denn? Der heißt irgendwie Travis oder irgendwie sowas ähnliches, gell? Dieser Mastermind. Lester heißt er.
Lester.
Wenn du den spielen könntest, der ist halt ein Computer-Nerd, der hat Übergewicht, der ist ein Denker, der kann nicht mit Waffen umgehen. Was willst du mit dem spielen? Also ich glaube, dass vielleicht haben sie damit ja rumexperimentiert, ist jetzt reine Spekulation, aber du bist ja mit allen drei Charakteren wirklich im Auto, du führst wirklich die Brüche durch, du ermordest Menschen. Da musst du halt auch so ein Haut-Druff-Charakter irgendwie sein. Also da stelle ich auch in Frage, da gebe ich dir recht, Micha, dass die drei Charaktere dann ja doch relativ ähnlich sind, weil sie halt diese Handlanger dann eigentlich auch sind und keiner wirklich dieses Mastermind ist. Aber so ein Mastermind würde sich halt auch nicht die Hände schmutzig machen. Also da ist so ein bisschen der Krux, glaube ich, an der Sache.
Was ich auch interessant finde, Micha, du sagst, du findest Trevor am wenigsten sympathisch, und hattest ganz kurz vorher was über Diversifizierung gesagt, und mein Lieblingszitat von Trevor, also ich habe tatsächlich, wenn ich die Spielzeit zusammenrechne, mit Trevor genauso viel gespielt wie mit den beiden anderen kombiniert. Also Trevor ist auf jeden Fall mein Favorite Charakter in dem ganzen Spiel. Und er sagt irgendwann, I'm diversification personified or personification diversified. Das hat ihm sein Psychiater gesagt. Und das stimmt tatsächlich, dass, weil er der Einzige ist, der auch irgendwo ein Stück weit in der Geschichte oder drumherum, wie auch immer, so ein Stück weit auch eine Entwicklung hat. Beziehungsweise man halt auch andere Seiten von ihm kennenlernt, die ich ganz klasse fand, und wo so ein paar meiner absoluten Videospielmomente dieses Jahres auch entstanden sind.
Ich kann das auch, also wir sind jetzt beide in völlig unterschiedlichen Stadien. Du hast es durch, Christian, ich bin im letzten Drittel von der Story jetzt, und ja. Micha ist noch eher am Erkunden und am Anfang der Story. Und ich finde, das bildet es jetzt auch ganz gut ab, wie man mit den Charakteren warm wird oder eben auch nicht. Also ich fand Trevor am Anfang, nach den ersten zwei Missionen, wollte ich den nie wieder spielen. Ich fand den so scheiße. Ich habe nur gedacht, was für ein Idiot, was für ein Arschloch. Der war so arschlöchig, dass ich nicht mal Lust hatte, weiter zuzugucken, wie er mit seinen Leuten umgeht. Ja? Das hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Und inzwischen würde ich sagen, ich habe es vorhin auch getwittert, dass Trevor, glaube ich, der beste GTA-Charakter ist, den alle GTA-Spiele bisher gesehen haben. Weil der einfach perfekt zu dieser Art von Spiel passt. Also ich habe noch keiner dieser Charaktere hat so wie die Faust aufs Auge auf die Art dieses Spiels gepasst wie dieser Trevor, und das macht echt Laune. Also der hat wirklich coole Charakterzüge dann auch noch, die einfach zu diesem Spiel passen. Nicht weil ich mich mit ihm identifizieren kann, überhaupt nicht, aber die passen perfekt zu GTA.
Da bin ich also echt gespannt.
Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das fand ich halt, das habe ich irgendwo auch gelesen. Irgendjemand hat ihn beschrieben als die Personifizierung dessen, was du halt in GTA bist. Also diese rohe Urgewalt, die praktisch durch so eine Spielwiese einfach durchwalzt und alles platt macht.
Und dem halt alles egal ist, genau, was die Konsequenzen
vollkommen
sind.
Vollkommen amoralisch, vollkommen losgelöst von jedem ethischen Prinzip, halt einfach alles vernichtet. Mhm. Und das finde ich halt auch spannend, mit ihm zu spielen, weil sich das halt auch in vielen Dialogen wird das meiner Meinung nach auch nochmal reflektiert.
Ja. Der Boris hat es vorhin auch gesagt, also unser ehemaliger Podcast-Mitstreiter, dass die Rampage-Missionen, also diese, früher konnte man doch diese Pillen aufsammeln und dann gab es auch töte 20 Feuerwehrmänner in 20 Sekunden oder so, die machen zum ersten Mal Sinn mit Trevor. Davor in allen GTA-Spielen waren die eigentlich nur so ein Arcade-Gag. Und mit Trevor passen die sogar zum Charakter. Diese Rampage-Geschichten. Ja.
Ich fand es ganz lustig. Also es ist natürlich wieder ganz morbide, weil es ja immer irgendeine ethnische Gruppe ist, die du umbringst. Ja? Also mit jeder Rampage-Mission. Am Anfang sind's halt diese Hillbillies, dann sind's mal Schwarze in einem Ghetto, dann sind's irgendwelche Latinos. Aber er bringt sie ja immer um, nicht weil er irgendwelche rassistischen Gefühle irgendeiner dieser Gruppen gegenüber hat, sondern weil er sich rassistisch beleidigt fühlt. Aufgrund seines kanadischen Akzents wird er ja immer angesprochen und dreht dann halt vollkommen durch. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ja.
Wie geht's euch denn mit der Entwicklung der GTA-Serie? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, GTA ist jetzt das am meisten und am schnellsten verkaufendste Spiel, was wir bis dato gesehen haben. Ja, es hat irgendwie $1 Milliarde umgesetzt innerhalb der ersten 3-4 Tage. So schnell hat sich noch nichts verkauft und so viel hat sich, glaube ich, noch kein modernes Unterhaltungsprodukt verkauft auch. Und GTA hatte ja so in den ersten, ja, ich sag jetzt mal bis Teil 3, hatte es ja so diesen, ja, Underdog wäre jetzt der falsche Begriff, aber so, wir sind die Anarchos, ja, wir machen uns über euch lächerlich, über euch andere Spiele, wir machen was völlig anderes als die anderen Spiele. Und GTA ist ja immer so sich treu geblieben, was so diese Satire und Ironie angeht. Also natürlich fängt es ganz klar an bei diesen Marken, die alle persifliert werden. Und will ja auch gesellschaftskritisch sein und Fox News wird veräppelt und so weiter und so fort. Das brauchen wir jetzt ja nicht alles aufzählen. Bei GTA 5 hatte ich jetzt so zum ersten Mal das Gefühl, dass GTA so ein wichtiger Teil dieser Popkulturgeschichte geworden ist und der Spielebranche. Es ist so prägend geworden. Es gibt so viele Spiele, die inzwischen GTA das Spielprinzip nachmachen und klonen, dass es diese Rolle eigentlich gar nicht mehr ernsthaft wirklich einnehmen kann. Also ich fand es irgendwie befremdlich, dass GTA trotzdem immer noch so seinen eigenen Stellenwert im Spiel selber dich nicht spüren lässt, sondern sich versucht, über die anderen lustig zu machen. Irgendwie hat es, ich weiß nicht, ich kann es nicht besser beschreiben, irgendwie hat es so einen Bruch gehabt bei mir diesmal.
Ich finde, also es stimmt zwar, dass im Prinzip GTA und Saints Row so ein bisschen die Rollen getauscht haben.
Mhm, genau.
Weil als wir nämlich damals auf der PlayStation 2 GTA 3 zum ersten Mal gespielt haben, haben wir gedacht, Alter, ich kann ja alles machen, was ich will. Das ist ja eine riesige Spielwiese hier. Und dann gibt's ganz viele Nachahmer und so im Vergleich, also gerade nach so Spielen wie Prototype oder jetzt wie gesagt auch Saints Row, wirkt GTA 5 erstmal ein bisschen bieder. Das war auch so mein erster Eindruck. Ich dachte so, huch, ich kann gar nicht so viele wilde Sachen machen. Man stirbt relativ schnell und auch die Welt wirkt jetzt eher auf den ersten Blick realistisch und so weiter. statt so überdreht wie jetzt in Saints. Aber GTA verlangt auch von dir, dass du genau hinguckst. Also es gibt die offensichtliche Satire, die in den Radiosendungen oder die immer in den Fernsehen zu sehen ist. Und dann gibt es tausende von kleinen Details in der Welt, wie zum Beispiel kleine Schilder oder irgendwelche anderen Hinweise, die darauf hinweisen, diese Welt ist nicht echt. Das ist ein Abbild, ein verrücktes Abbild unserer Welt in überdrehter Form. Und insofern, also ich finde diese subtile Satire, die Kritik, immer noch angebracht und gut und kannst insofern nicht nachvollziehen, nein.
Also ich hatte tatsächlich eher das Gefühl, dass GTA mit 4 so tatsächlich so im Feuilleton angekommen war. Also es war halt alles irgendwo ein bisschen ernster und nicht mehr so überdreht wie jetzt zum Beispiel in San Andreas oder besonders bei Vice City, was für mich immer noch so mit einer der brillantesten Teile dieser Serie ist. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, jetzt bei GTA 5 wollte man wieder so ein kleines bisschen zurück von diesem ganz bierernsten. Also was heißt, also GTA 4 war ja auch nicht ganz bierernst. Das war ja auch eine Stadt voller Karikaturen. Da sprechen wir ja vielleicht auch gleich nochmal drüber, wie sehr diese Charaktere eigentlich Karikatur und Zerrbild sind, statt wirklichen Menschen oder also wirklichen Charakteren, die man jetzt ernst nehmen könnte. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, man wollte jetzt so ein bisschen wieder in so eine eher spielerische Sache reingehen. Also ich habe auch die ganze Geschichte nicht als so ernst und teilweise bedrückend empfunden wie in 4.
Lass mich nochmal ein bisschen anders formulieren. Also vielleicht, was mich gestört hat, war, wie du es gesagt hast, bei Vice City war alles so grell, bunt, 80er. Ja? Das war irgendwie klar, deutlich Spiel. Hallo, wir sind überdreht. Bei GTA 4 war es vielleicht auch durch die technischen Geschichten noch ein bisschen. Bei GTA 5 habe ich jetzt, ich merke schon, dass ich ein Problem damit habe, wenn ich zum Beispiel den Franklin spiele, der ja so sich am Anfang nicht ganz sicher ist, ob er wirklich jetzt Gangsterkarriere einschlagen will oder ob er doch vielleicht irgendwie wieder auf die gute Seite, sage ich jetzt mal, wechseln will. Der so einfach auch klar der Charakter ist, ich weiß nicht, ob ich das Richtige mache. Der wirkt deutlich ernster als jetzt bisherige Charaktere. Und dann steige ich mit dem ins Auto, die Cutscene ist vorbei und ich fahre irgendwie über 5 Passanten drüber. Das fühlt sich falsch an. Weißt du? Und bei Saints Row ist alles so dermaßen überdreht und mit Dildo-Kostümen und Schlag mich tot. Und du bist in dieser Virtual Reality-Welt und dass du da Blödsinn machst, du fühlst dich halt wie ein Superheld in Saints Row und kannst allen Blödsinn machen. Und da habe ich dann auch Lust dazu, irgendwie mir Sachen auszudenken, die keinen Sinn machen, weil ich es einfach machen kann. Und in GTA 5 fühlt sich's irgendwie komisch an, da 25 Polizisten über den Haufen zu schießen, eine Straße weiterzufahren, in der Seitengasse stehen zu bleiben, bis die 3 Sterne weg sind und dann wieder weiterfahren und an den Polizisten mit dem gleichen Auto vorbeizufahren. Also irgendwie ist dieser Bruch, dadurch, dass die Charaktere sehr viel realistischer geworden sind und die ganze Welt auch natürlich durch die Engine jetzt realistischer wirkt, hat es diesen starken Kontrast auf einmal bekommen, finde ich, beim Spielen. Man gewöhnt sich dran, aber am Anfang fand ich es sehr irritierend.
Ich weiß nicht. Also es gibt natürlich schon eine Schere zwischen der Geschichte, die erzählt wird, und der Satire, die in der Welt so reflektiert wird. Das stimmt. Also weil das, was dort parodiert wird und das, was dort passiert und auch die Welt ist ja übertrieben gegen dich, also wenn du an Passanten vorbeiläufst, dann fluchen die alle und die ganze Welt ist verrückt und es besteht, also auch die Radiosendungen zeigen das immer, da kann ja niemand normal sprechen, die sind ja alle irgendwie überdreht und den Eindruck, die stehen alle unter Drogen. Es stimmt, dass die Charaktere das nicht so wirklich reflektieren und in der Handlung ist das nicht so wirklich drin. Also Franklin ist wirklich Trevor. Trevor ist der Einzige, der das irgendwie auch zeigt, also der ist genauso verrückt wie der Rest der Welt. Aber bei Franklin und bei Michael hast du schon den Eindruck, dass da eigentlich eine etwas größere, wichtigere, interessantere Geschichte erzählt werden soll, trotz überzogener Figuren. Aber im Kern sind da irgendwie so menschliche Probleme und Schwierigkeiten, die eigentlich ein Drama aufbauen. Und es stimmt, das beißt dich so ein bisschen. Aber ich finde, mich hat es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr gestört, weil die Ästhetik des Spiels das Ganze irgendwie noch ganz gut zusammenhält. Und da ist halt so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Open-World-Spielen, die wir vorhin genannt haben. Da spiegelt sich ja die Überdrehtheit auch in den gesamten Look wieder. Also wenn du bei Saints irgendjemanden schlägst, dann schlägst du ihn ja nicht normal, sondern es ist halt so ein übertriebener Move irgendwie, eine übertriebene Bewegung und all solche Sachen. Und bei GTA haben sie schon so ein bisschen drauf geachtet, dass diese Welt trotz ihrer spielerischen Freiheiten immer noch relativ echt rüberkommt. Also was die Beleuchtung betrifft und was die Straßen und die Regeln auf den Straßen und so betrifft. Und deswegen hat mich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sehr gestört. Zumal du ja auch nicht so sehr aufdrehen kannst. Also du kannst natürlich 5 Passanten überfahren, aber mach das mal, dann hast du sofort die Polizei am Hals. Das ist halt auch wieder ein Riesenunterschied zu anderen Open-World-Spielen, wo du sowas total konsequenzenlos machen kannst.
Ja, das hat alles wirklich nicht ernsthafte Konsequenzen.
Nee, das nicht. Ich glaube auch, dass da ein Kompromiss gefunden werden muss, weil wenn jetzt dieses Spiel zugunsten einer realistischen Geschichte dann aber auch das Spielprinzip so anpassen muss, dann hätten wir, glaube ich, nicht dieses GTA-Gefühl mehr, sondern dann würden wir eher so eine Lebenssimulation spielen. Ich glaube, das würde das Spiel ja nicht sein.
Christian, du hast im Vorfeld gemeint, du hast noch nie so eine ludonative Harmonie erlebt wie in diesem Spiel. Was ja dieses Schlagwort ludonative Dissonanz so ein bisschen aufgreift.
Die ludonative Harmonie, also das war natürlich auch eher ein Scherz. Und ich überlege auch gerade die ganze Zeit, wie viel das auch wirklich davon abhängt, wie du in dieses Spiel reingehst und wie du diese Welt selber zu deiner eigenen machst. Ich musste während dem Spielen öfter mal an Red Dead Redemption denken, weil da habe ich ja auch diese offene Welt und eigentlich jede Freiheit, alles zu machen und das größte Schwein zu sein auch, das ich sein möchte. Ich habe aber auch diesen Charakter vorgegeben und die Story vorgegeben. Und in der Story habe ich praktisch diesen John Marston-Typen, der für mich eigentlich eher so ein lawful good guy war. Mhm. Und ich habe dieses Spiel auch, also da bin ich dann einfach so ferngesteuert und beeinflussbar, tatsächlich sehr, sehr gut, sage ich jetzt mal, durchgespielt.
Also zum Charakter passend. Mhm.
Genau, also nicht einfach Menschen erschossen und Leute niedergeritten in der Stadt, sondern halt versucht, nur die Bösewichte auszuschalten. Damit das für mich sozusagen eben nicht diese Dissonanz ergeben hat. Und wenn ich mir das angucke in der Statistik bei GTA 5, dann habe ich die meisten Kills von Leuten mit Trevor, ganz klar. Ich meine, ich habe natürlich auch am meisten mit ihm gespielt, aber auch als ich noch an einem Punkt war, wo ich eine ähnliche Spieldauer über alle Charaktere verteilt hatte, war er der Anarchische, mit dem ich auch anarchisch gespielt habe. Und die anderen beiden haben eher überlegter gespielt. Also nicht ich habe sie überlegter gespielt und vielleicht auch ein bisschen positiver. Ich weiß es nicht. Also ich habe kaum Passanten überfahren, versuch immer möglichst gut durch dieses Spiel durchzukommen, weil sie mir halt auch als Personen erscheinen, die das nicht einfach machen würden. Und bei Trevor hätte ich, glaube ich, dann, oder Trevor hätte in meiner Welt jedenfalls da kein Problem mit. Und das, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen ferngesteuert auch, was die Narrative angeht, um halt eben nicht diese Dissonanz für mich aufzubauen.
Ja, man muss halt auch immer drüber hinwegsehen. Das ist halt wirklich dann einfach dieser Spiel-Usability geschuldet, sage ich jetzt mal. Wenn du in der einen Mission bin ich mit dem Trevor in eine Militärbasis einfach so reinmarschiert, hab 15 Leute umgenietet, umgefahren, bin in einen Militärhubschrauber gestiegen und bin weggeflogen. So. Mhm. Und dann bist du aus einem gewissen Radius raus und dann ist die Mission vorbei und in dem Moment hat die komplette Spielewelt hat diesen Militärhubschrauber vergessen. Ja? Der spielt einfach keine Rolle mehr dann. Du kannst dann quasi auch gerade wieder umdrehen und über die Militärbasis mit diesem Ding fliegen. Da schert sich kein Mensch mehr drum. Sowas kann man natürlich auch immer provozieren, aber ich finde, in GTA 5 hat es halt auf einmal so einen vielleicht bin ich auch älter geworden und ich bin aus dieser Open-World-Geschichte rausgewachsen. Ich weiß es nicht. Mich reizt das irgendwie nicht mehr so sehr. Ich mag diese narrativen Spiele inzwischen lieber, weil gerade diese Konsequenzlosigkeit, die fängt an bei GTA 5 mich so ein bisschen aus dieser Illusion rauszureißen immer mehr. Ja, dass ich jetzt denke so, ja, und was passiert jetzt eigentlich? Also warum wird er jetzt nicht gesucht? Warum ist nicht das komplette Militär hinter mir her? Weil es in dem Moment halt nicht geskriptet ist. Dann gibt's wiederum wieder Missionen, da machst du irgendwie was viel Kleineres und dann ist das gesamte Militär auf einmal auf der Straße und ballert dich über den Haufen. Und das ist so jetzt Nitpicking irgendwie, weil ich ganz klar weiß, das ist einfach der Spielmechanik geschuldet, weil du sonst einfach in dieser Welt gar nichts mehr machen könntest, wenn überall die Cops wären, ist ja klar. Aber irgendwie stört's mich dieses Mal.
Also für mich waren es so kleine Situationen, die das Ganze dann wieder aufgefangen haben. Ich hatte zum Beispiel eine relativ unbedeutende Nebenmission, wo ich in ein Anwesen eingebrochen bin und einem Typen, also einem Celebrity, die Klamotten geklaut habe für irgendeinen Stalker. Und gehe aus dem Haus raus und sehe da diesen Porsche-Verschnitt stehen und denke, wie fantastisch wäre das, wenn ich diesen Porsche von dem Celebrity in meiner Garage stehen hätte. Steig in das Auto ein, fahr raus, bin weg, Mission abgeschlossen und denk auf dem Weg, vielleicht sollte ich mir noch was Neues zum Anziehen kaufen. Halte am Anziehsachenladen an, steig aus, der Porsche steht davor, geh rein und gerade läuft da ein Überfall. Die zwei Typen stehen da, halten mir die Knarre an den Kopf und sagen, so, jetzt Überfall, rennen beide raus. Und dann ist es ja so, wenn ein Überfall passiert ist, dann kann ich praktisch das Geld zurückholen und dem Ladenbesitzer auch geben. Und ich dachte, naja, kriege ich halt da den Rabatt in dem Laden, kann mir noch ein paar schöne Pullover kaufen, renn hinter dem Typen her, der auf die Straße läuft, erschieß ihn, nehme das Geld und in dem Moment werde ich von hinten von dem Porsche überfahren, den der andere Ladendieb gestohlen hat und als Fluchtwagen genommen hat. Das war für mich so ein großartiger Moment cool. In diesem Spiel.
Karma.
Karma is a bitch.
Ja. Ich glaube einfach, das ist eine Frage des Anspruchs, dass man den man gegenüber einem Open-World-Spiel erhebt. Ne? Ich glaube, bis so ein Spiel erscheint, das so mit Konsequenzen umgehen kann, wie du dir das wünschst, Manu.
Nee, ich wünsche es mir ja gar nicht, dann macht es ja auch keinen Spaß mehr, das weiß ich ja. Aber es reißt mich in dem Moment trotzdem raus, so ein bisschen.
Ja, aber ich glaube, das ist eine Frage der Akzeptanz, weil man kann sich ja irgendwie auch irgendwann in die Regeln auch einfinden. Ne? Mhm. Also irgendwann ist es ja auch einfach Teil dieser virtuellen Welt, dass du dass die KI vielleicht vergesslich ist oder dass solche Sachen passieren, das, was Christian erzählt hat, die wären in der Realität ja niemals so möglich. Und das ist ja gut, dass es so ist. Also solche Sachen reißen mich eigentlich überhaupt gar nicht raus, wenn ich ehrlich bin. Ich provoziere das sogar. Also das ist ein riesen Toybox. Ich will in die Medizin, das der erste Moment, wo es mir gelungen ist, ein Düsenjäger aus der Militärbasis zu kommen. Ich habe es erst aber einmal versucht und bin dann direkt abgeschossen worden, weil die so eine Raketenabschussanlage, Schussanlage da haben, und mich sofort runtergeholt. Und dann habe ich es irgendwann mal geschafft, es ist wahrscheinlich eher Zufall gewesen, aber ich habe es geschafft, so eine Rakete auszuweichen und war frei. Also ich bin dann irgendwie außerhalb des Radius der Militärbasis gewesen und bin einfach nur durch die Gegend geflogen. Es war das Beste überhaupt. Dann konnte ich mir die Karte angucken. Ich habe bemerkt, dass man auch richtig weit hoch über die Wolken fliegen kann. Und dann habe ich angefangen, damit herum zu experimentieren. Und ich bin da eigentlich ganz froh, dass sie dieses Spiel auch diese Freiheiten lässt. Weil wenn ich jetzt das Militär verfolgen würde, wenn die jetzt zum Beispiel zwei andere Düsenjets starten und den Dogfight bieten, das wäre natürlich sehr nett. Aber ich glaube, dann wäre das Spiel auch einfach zu schwer. Und das würde dann dem Spieler auch diesen Reiz wegnehmen, in dieser Welt experimentieren zu können. Weil ich meine, war das nicht irgendwie vor ein paar Wochen ein sehr gutes treffendes Review von einer Spielejournalistin, die sagte, es ginge in Videospielen und vor allen Dingen GTA darum, mächtig zu sein und eine Macht zu haben, die man normalerweise im echten Leben nicht hat. Und ich finde, in solchen Situationen reflektiert sich das total gut. In die Militärbasis gehen und da was klauen und wegfliegen und dann eine Stadt damit terrorisieren, großartig. Also das sind genau, ja, deswegen spiele ich Videospiele. Das ist gut, das macht Spaß, das ist witzig. Und man muss es GTA anrechnen, dass sie trotzdem zwei Sachen in einem Spiel drin haben, dass du zwar, du kannst dieses Chaos veranstalten, du kannst machen und tun, was du möchtest. Und wenn du stirbst, dann fliegst du einfach nur zurück ins Krankenhaus und verlierst ein bisschen Kohle, aber kannst im Prinzip weitermachen. Und wenn du dann irgendwann denkst, na gut, jetzt habe ich genug Unfrieden veranstaltet, dann mache ich mit der Geschichte weiter. Und deswegen finde ich, also ich akzeptiere das auch eigentlich sehr gerne in Spielen. Und mich stört das eigentlich überhaupt nicht.
Ganz konkretes Beispiel, wo der Bruch natürlich extrem stark ist, ist die besagte Folterszene, die in den letzten Tagen auch auf CNN und Co. natürlich heiß diskutiert wurde. Hast du die schon gesehen, Micha?
Nee, leider nicht.
Aber du hast davon mitbekommen, oder? Dass es eine Folterszene gibt.
Jo.
Ja. Christian, wie hast du die erlebt? Also ich habe jetzt mit ein bisschen Abstand, denke ich, deutlich anders, aber in dem Moment müssen wir vielleicht kurz erklären, es gibt eine Folterszene, also eine Mission, bei der du einen Auftrag bekommst als Trevor, eine bestimmte Person, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, einfach zu foltern. Du kommst um diese Mission nicht drum rum, wenn du die Story vorantreiben willst. Es ist wirklich definitiv, du musst es spielen, du hast dort drin auch keine Möglichkeiten. Die einzigen Möglichkeiten, die du hast, also du kannst nicht drumrum kommen, meine ich, die einzigen Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, ist, dass du aussuchen kannst, welche Folterinstrumente du bedienst. Und dann geht's wirklich ans Eingemachte, also von Waterboarding bis Zahn rausreißen bis Schocktherapie ist da alles dabei. Und es wird schon sehr explizit auch dargestellt. Deswegen ging die Diskussion natürlich auch sehr hoch. Muss so viel Gewaltdarstellung in so einem Spiel sein? Ist es nur zum Provozieren drin, wie die Flugzeugszene in Call of Duty? Wie hast du die erlebt, Christian?
Das war relativ spät abends, als ich bei der Szene angekommen bin. Und ich war vollkommen unvorbereitet. Also ich hatte da vorher nichts drüber gelesen. Und sie kommt ja auch tatsächlich, Micha hat sie ja noch nicht gesehen, sie kommt relativ weit im Spiel. Spät im Spielverlauf dann rein. Und ich glaube, also in der Situation direkt, ich habe mehrfach pausiert. Ich habe den Sound runtergedreht, weil ich es, also alleine von dem Gewimmer des Opfers halt kaum ertragen konnte. Und hab nach dieser Mission auch erstmal ausgemacht. Mhm. Also ich habe ja, wie gesagt, sehr viel und sehr intensiv gespielt. Und da musste ich tatsächlich ausmachen und war halt auch für einen ganz kleinen Moment echt so geschockt, dass ich gedacht habe, okay, will ich das jetzt noch weiterspielen und will ich mit diesem Charakter auch noch weiterspielen? Und das war so meine erste Reaktion darauf.
Ja, definitiv. Also ich habe es jetzt auch von vielen gehört, dass man danach wirklich so angewidert ist, dass man, also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben die Konsole danach ausmachen müssen, weil du auch so dieses Gefühl hast, du kannst danach nicht einfach jetzt lustig tralala weiter irgendwie mit dem Auto und mit dem Flugzeug rumfliegen. Die geht schon ziemlich unter die Haut. Die Frage ist jetzt, warum die Szene drin ist. Man kann ja durchaus geteilter Meinung sein, ob das nötig war oder ob das reine Provokation ist oder ob das wirklich als satirischer, zynischer, müsste man eher sagen, Kommentar gegenüber der Außenpolitik der US-Amerikaner zu sehen ist.
Also ich habe es tatsächlich dann auch am Tag danach noch ein bisschen, nicht nur ein bisschen drüber nachgedacht. Es lässt sich natürlich einfach auf verschiedene Arten auch lesen. Ne? Also für einen kalkulierten Skandal ist es mir tatsächlich ein bisschen zu weit. Also das spielt natürlich auch mit rein, aber es ist echt sehr weit im Spiel drin. Ja, also es dauert ja wirklich, bis man da ankommt und sicherlich ist es eine Sache, dass GTA durch dieses Ankommen im Feuilleton, sage ich mal, auch so eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erfahren hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie gedacht haben, wir müssen jetzt nochmal einen richtigen Aufreger da reinsetzen, um uns nochmal sozusagen als Bad Boys zu etablieren.
Ja, aber vielleicht. Lass uns mal an der These bleiben. Als reine Provokation habe ich so das Gefühl, das haben die eigentlich gar nicht nötig. Also GTA, die wussten, dass das Spiel sich gut verkauft. Die wussten, dass sie wahnsinnig Erfolg damit haben werden. Die haben vielleicht nicht mit diesem überraschenden Erfolg gerechnet, dass es so dermaßen einschlägt. Aber es ist jetzt kein Spiel gewesen, wo auch eine Marketingabteilung sagen würde, wir brauchen irgendeinen Skandal, damit wir PR kriegen. Das war bei dem Spiel nicht notwendig.
Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also für mich ist es tatsächlich auch auch wenn man gerne da diesen Kommentar zu den Folterpraktiken des US-Geheimdienstes halt reinlesen möchte, sicherlich auch definitiv da. Für mich war es aber eher ein Kommentar, der sich direkt an mich als Spieler gerichtet hat. Mhm. Denn es, also wenn man so seinen Kill-Count, ich glaube, ich habe schon in diesen 50 Stunden irgendwie weit über 1000 Leute umgebracht in diesem Spiel. Da denke ich aber nicht großartig drüber nach, weil das alles so vollkommen unpersonalisierte Gewalt ist. Ja. Also das sind ja irgendwie, ich bin ja immer ein Stück weit raus durch die dritte Person und es sind ja keine richtigen Charaktere, die ich da auch wirklich umbringe, die meiste ja, Zeit, sondern irgendwelche, genau. Ja. Genau, also es sind ja irgendwelche Abziehbildchen, die dann eine Polizeiuniform anhaben oder eine Gangsteruniform oder was weiß ich.
Und man sieht ja deren Leid auch nicht. Das macht irgendwie puff und die fallen um und dann
ganz genau.
Dann ist es
vorbei. Und in dieser Situation hat mich das Spiel praktisch gezwungen, meiner eigenen Abartigkeit in dieser Spielwelt in die Augen zu gucken. Und die Augen gucken mich irgendwie total verängstigt an. Also man kann ja dem Opfer auch noch Angst machen sogar, was ganz besonders eklig ist.
Und das Perfide an der Geschichte auch, deswegen unterstreiche ich die Theorie auch, dass das wirklich ein Kommentar ist, um dem Spieler quasi so einen Spiegel vorzuhalten. Schau her, was eigentlich, du bringst so viele Menschen um, aber jetzt siehst du mal, wie diese Person eigentlich auch wirklich, also wenn du einen rausziehst und dieses Leid wirklich spürbar machst, hat es eine ganz andere Wirkung. Und dass man dann darüber anfängt nachzudenken, ist, glaube ich, unausweichlich, weil es ist so brutal dargestellt und das Perfide daran ist, dass du ja gleichzeitig, während du die Knöpfe drückst, um diese sadistischen Taten durchzuführen, du bist also Täter und Opfer gleichzeitig, weil das Gamepad lässt dich den Herzschlag und den steigenden Puls des Opfers spüren.
Ja.
Ja, und du hörst natürlich auch die Geräusche und du bist völlig zwiegespalten in der Situation, weil du kannst nicht drumrum, du willst trotzdem, dass das Spiel weitergeht, du kannst nicht ausweichen, du kannst eigentlich nur die Konsole ausmachen in dem Moment. Wenn du aber weitermachst, spürst du trotzdem auch sehr, sehr emotional, was mit diesem Opfer passiert, auch wenn es nur Pixelgewalt ist, aber so wie es inszeniert ist, danach bist du erstmal wirklich fix und fertig.
Ja, also das war für mich auch so einer der schlimmsten Momente, denen ich in irgendeinem Videospiel bis jetzt begegnet bin. Und es ist tatsächlich auch so, dass es ja nicht wirklich nachträglich stark thematisiert wird, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es punktuell gerade dieses Spiegeln des Spielers in dieser Spielwelt immer wieder auch kurz angesprochen wird. Also es gibt zum Beispiel diesen Moment nach der Folter, wo der folternde Charakter mit dem Opfer nochmal spricht und ihm erklärt, es geht nur darum, dass der Folterer Spaß hat oder derjenige, der ihn zum Foltern bringt. Ja, das war in dem Moment ich. Also ich bin derjenige, der macht, dass dieser Charakter das macht. Und es gibt diese Szene mit Michael, der ja öfter mal beim Psychiater sitzt und der zum Psychiater sagt, irgendwie immer, wenn ich Gewalt ausübe, dann habe ich das Gefühl, ich bin ferngesteuert. Das war halt wieder der Spiegel an mich. Und also es wird jetzt nicht nach dieser Szene noch wahnsinnig breit ausgetreten, aber es war halt für mich auf jeden Fall schon so ein sehr, sehr bitterböser Blick in mein eigenes Gesicht, während ich dieses Spiel spiele.
Ja. Und ich fand es auch im Nachhinein, finde ich es total gelungen, dass sie es so gemacht haben, weil es wirklich was in einem auslöst, was die anderen 1000 Morde in dem Spiel eben nicht können. Und danach geht's ja direkt auch wirklich als Kritik an das Social Profiling. Also direkt im Anschluss, das Ergebnis dieser Folter ist quasi, dass man einfach nur gesagt bekommt, da in dem Haus ist einer, der sieht arabisch aus, der hat einen Bart, ist Linksträger und raucht. Und baller den um, ohne wirklich zu wissen, ob das der ist, der gesucht wird. Also du gehst die Gefahr ein, wirklich jemanden Unschuldigen umzubringen mit dem Sniper. Und aber du wirst dazu natürlich dann auch so los, da, wir haben doch jetzt die Aussage und so weiter. Und das ist so viel deutlicher als Kritik eigentlich an der Außenpolitik und an der US-amerikanischen Regierung zu verstehen, wobei die Folter selber wirklich eher diesen Spiegelcharakter hat.
Das muss ich mal als Außenstehender fragen, macht die denn dramaturgisch Sinn, diese Folter. Also jetzt abgesehen von der Schockwirkung und der möglichen Metaebene, die es dazwischen gibt, passt die denn überhaupt in die Geschichte rein?
Also man muss das halt so einordnen, als die Mission, die man vorher spielt, da befreit man das Opfer aus den Händen eines anderen Geheimdienstes. Genau. Und der ist total glücklich und sagt, oh mein Gott, vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Dann kriegt er halt irgendwie Tape über den Mund und wird in den nächsten Kastenwagen reingeschmissen.
Das ist so, ja, böse.
Und ich hatte tatsächlich so das Gefühl, es dient auch dazu, nochmal die Abscheulichkeit des folternden Charakters irgendwie zu unterstreichen, dieses Travers oder der Dimensionen, zu der er halt in der Lage ist. Ansonsten war es, glaube ich, dramaturgisch auch nochmal der Punkt zu zeigen, dass diese Charaktere, obwohl sie ja immer vorgeben, die Player zu sein, tatsächlich Getriebene sind, die eigentlich im Laufe der Handlung immer nur irgendwelche Befehle ausführen und irgendwie versuchen durchzukommen irgendwie. Weil das ist ja auch nicht auf ihrem Mist gewachsen, dass sie jetzt irgendwie unbedingt jemanden foltern wollen, sondern versuchen sich halt damit auch nur diesen Geheimdienst von den eigenen Leisten zu halten sozusagen.
Ja, wenn wir gerade an der Kritik zum Spiel sind, eine weitere große Kritik war ja auch die Rolle der Frauen in diesem Spiel.
Oh ja, oh ja.
Da müssen wir natürlich auch drüber reden, weil, also es fängt mit der leichten Kritik an, dass die drei spielbaren Charaktere alles drei Männer sind, was natürlich auch oft damit quasi entschuldigt, in Anführungsstrichen wird, dass man sagt, ja, aber das ist doch immer noch, man kann ja Büchern auch nicht vorschreiben, da muss jetzt unbedingt eine Frau als Rolle drin vorkommen, nur weil es drei sind. Wenn die Autoren halt Lust haben, eine Geschichte von drei Männern zu erzählen, dann ist es doch ihr gutes Recht. Aber es geht ja nicht nur um den Story-Part, sondern es geht ja natürlich auch um die Open-World-Geschichte. Und wenn man schon drei Charaktere hat, dass dann keine spielbare Gangsterbraut dabei ist, finde ich persönlich, Sexismus jetzt hin oder her, ich finde es persönlich einfach schade, weil es mich interessiert hätte, so eine taffe Gangsterbraut zu spielen, nachdem wir jetzt aus unzähligen GTAs eigentlich alle diese Charaktertypen, die wir da drin haben, außer Trevor, schon mal irgendwie gesehen haben. Deswegen finde ich es persönlich einfach eher schade, dass keine Frau, spielbare Frau dabei ist.
Das Verrückte ist ja, dass man in GTA Online, was ja jetzt in ein, zwei Tagen auch zugänglich gemacht wird, ja auch weibliche Avatare haben kann. Mhm. Da gibt's also. Und ich bin da mit dir wirklich einer Meinung. Ich habe wirklich gedacht, bei diesen drei Figuren, okay, warum nehmt ihr denn jetzt mit Franklin eine Figur, die ihr sowieso schon mal in GTA erzählt habt, im Prinzip das gleiche in Grün, in San Andreas, und probiert nicht mal was Neues und nehmt wirklich eine Frau. Und man kann ja immer noch, also gerade weil der Spieler ja ständig wechseln kann zwischen den Figuren, wenn ihm das nicht gefällt, diese Frau zu spielen, dann soll er doch die männlichen Charaktere weiterspielen. Aber drei Figuren, drei Männer, und wir hatten eingangs schon erwähnt, dass sie sich relativ ähnlich sind, das verstehe ich unter keinen Umständen. Aber hab das mal so hingenommen und gesagt, okay, was soll's, dann ist das eben so. Das Problem ist aber auch, dass Frauen im Spiel unterm Schnitt deutlich schlechter wegkommen als Männer. Also überdreht und überspitzt sind alle Figuren und die Männer haben genau die gleichen Probleme oder beziehungsweise genau, also sind jetzt auch nicht gerade die besten Gutmenschen und so weiter und so, aber dadurch, dass wir die drei Hauptcharaktere vor allen Dingen auch besser kennenlernen und so, sind die ganz anders verankert, weil unter dieser ganzen Satire, unter diesem ganzen Schauspiel, dem Theaterstück, sind ja immer irgendwie noch Motive, die wir als menschlich erachten können und irgendwie wird da ja noch ein Drama geschrieben. Aber die ganzen Frauen, die da auftauchen, sind entweder Prostituierte, prostituieren sich, verkaufen sich an wie die Tochter zum Beispiel von Michael, verkaufen sich an Pornoproduzenten, gehen fremd, sind Teil einer total überdrehten Frauenbewegung, sind alt und frustriert, haben irgendwelche anderen Probleme. Es gibt ja kaum normale, also es gibt generell kaum normale Menschen in GTA, aber es ist bei den Frauen halt sehr auffällig, dass es einfach so Randfiguren sind, über die man sich lustig machen soll. Wogegen man bei den männlichen Figuren auch manchmal über sie lacht, aber im Kern behalten sie alle noch immer ihre Ehre, weil sie halt immer sehr viel dafür einstehen, was sie tun und was sie machen.
Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Christian, siehst du das auch so?
Also ich würde da auch gerne widersprechen wollen. Also die Charaktere, die du jetzt genannt hast, sind ja vor allen Dingen, also du spielst ja einmal auf die Tochter und die Mutter an, aber auch wahrscheinlich auf Franklins Tante, die die ja da immer so so eine Frauenpower-Bewegung hat, die da leicht lächerlich gemacht wird. Ich habe tatsächlich im Verlauf des Spiels auch ganz tolle Frauencharaktere getroffen. Also vielleicht ganz zu Anfang, ich werde auf jeden Fall in GTA Online eine Frau spielen, das weiß ich jetzt schon. Habe mich mit einem Freund auch schon verabredet und wir werden halt so ein Frauenduo spielen, irgendwie Thelma und Louise mäßig. Tatsächlich war das vielleicht auch so ein bisschen der erste Eindruck, dass die Frauen eher ein bisschen nervig sind oder die da dargestellt werden. Über den Verlauf des Spiels habe ich aber tatsächlich ganz viele tolle Frauencharaktere getroffen, die teilweise auch deutlich stärker sind als die männlichen Protagonisten.
Ja. Da muss ich eine Gegenfrage aufstellen. Sind sie denn in derselben Machtposition wie die Protagonisten?
Ja, ich könnte dir jetzt ein Bild schicken aus einer Situation. Ich werde der Spoilerheit halber nicht sagen, um wen es sich handelt. Da steht eine Frau im Raum und einer der Protagonisten auf Knien vor ihr mit dem Kopf auf dem Boden und wälzt sich nachher in der Embryonalstellung vor ihr rum. Und das ist keine Sadomaso-Szene oder so, sondern es geht da tatsächlich ganz krass darum, um die Beziehung zwischen diesen beiden Figuren. Das ist halt so eine Sache, die mir beim Lesen von vielen Artikeln so ein bisschen aufgestoßen ist. Natürlich gibt es diese auch schwachen Frauencharaktere, wie zum Beispiel seine Tochter, die ja auch ein Produkt dessen ist, was als Charakter, was er gemacht hat, nämlich da halt hinfahren und sie diesem oberflächlichen Bubblegum-Pop von Hollywood einfach überlassen. Aber es gibt tatsächlich auch ganz tolle Frauencharaktere und ganz tolle Situationen zwischen den Männern und den Frauen.
Das Problem finde ich, oder nicht das Problem, die Art, wie diese GTA Welt tickt, das hatten wir ja vorhin schon kurz angesprochen, ist ja, dass eigentlich alle Menschen völlig überzeichnet sind. Also jeder Passant, jedes Radiogespräch, habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, ist eigentlich eine Übersteigerung dessen, was man als normale Gespräche oder normale Menschen bezeichnen würde. Was ja von den Hauser-Brüdern ja auch ganz klar so gemacht ist, um diesen American Way of Life zu persiflieren, zu kritisieren. Und natürlich da auch sehr stark dieses Bild zu zeichnen, wohin das führt, ja, diese Gesellschaft. Und da ist ja alles, also diese Superstar-Geschichte, da ist ja dieser Dieter Bohlen absolut völlig überdreht, dieser amerikanische Dieter Bohlen. Und da passt die Tochter natürlich genauso rein. Also ich finde das dann auch nicht problematisch, dass diese Tochter 0815 Abziehbildchen ist, die Hauptsache mit ihren großen Brüsten wackelt, um in diese Fernsehshow zu kommen, weil alle anderen Charaktere in der Szene auch bescheuert und schlecht und mies dargestellt werden. Also der Sexismus, der im Spiel auftaucht, den man hört, ich habe neulich einfach so einen Mann aufgegabelt mit dem Auto, du kannst ja immer wieder so auch so kleinere Geschichtchen erleben. Der stand vor seinem Haus und seine Frau hat alle seine Klamotten und so rausgeschmissen und seinen Golfschläger und die haben sich gestritten. Und dann bin ich dahin, hab angehalten, hat er gesagt, hey, nimm mich mit, meine Alte spinnt. Ja? Und dann hat er die ganze Fahrt, ich sollte ihn dann zum Golfclub fahren, der hat 2-3 Minuten lang nur einen sexistischen Kackscheiß nach dem anderen losgelassen und hat über diese Schlampe hergezogen und so weiter und so fort. Und sie würde ihn beschuldigen, er würde sie betrügen und dabei weiß sie doch gar nicht, dass er sie betrügt. Natürlich betrügt er sie, aber sie weiß davon ja gar nichts und so, ja. Und was ihr einfällt, warum sie das tut und so weiter. Aber er ist ja genauso ein Arschloch und er wird ja genauso als der überdrehte Macho-Arsch dargestellt und jeder Charakter. Also das ganze Spiel ist so menschenfeindlich, dass ich das gar nicht so auf diese schwachen Frauenrollen runter reduzieren würde, weil jedes Klischee scheiße wegkommt in dem Spiel.
Ja, aber da ist ja genau das Problem mit den Protagonisten. Du spielst drei Protagonisten, die auch alle irgendwo scheiße sind.
Ja, aber deswegen hätte es ja gut getan, eben da auch eine Frau
zu haben. Genau, genau, ja. Das ist halt der Punkt. Ich glaube, sie hätten sehr viel von der Kritik, niemand hätte diese Kritik überhaupt angebracht. Entschuldigung. Wenn die irgendwie einfach eine spielbare Frau da eingebaut hätten. Mhm. Und es gibt Open-World-Spiele mit starken Frauencharakteren, die jetzt nicht nur die Freundin eines Mafiosi-Bosses sind, sondern auch, das meine ich halt mit Machtpositionen, die auch in einer Machtposition sind. Da fällt mir zum Beispiel Sleeping Dogs ein, da ist von den Syndikaten zum Beispiel eine extrem einflussreiche Frau dabei, die auch nicht blöd ist oder so.
Also ein Artikel, wir haben doch diese Wut am Sonntag bei Superlevel, wo am Sonntag immer dann die besten Artikel der Woche so zusammengefasst werden von außerhalb. Und da gibt's eine GTA-Special und da ist einer verlinkt, der sehr gut das trifft, der sagt, GTA ist nicht so frauenfeindlich, aber die viele der Spieler, diese Frat Boys, ja, dieses Spiel dann zelebrieren, fahren auf solche sexistischen Sachen natürlich total ab und leben das damit quasi aus, weil sie diesen subtilen, diese subtile Kritik an der Gesellschaft gar nicht sehen, sondern sie fühlen sich dann halt in solchen Punkten bestätigt. Das ist eigentlich so die eigentliche Gefahr, dass die 16-, 17-jährigen Highschool-Boys, die dann da noch High Five geben, wenn solche Sprüche kommen.
Aber ganz ehrlich, also da denke ich dann immer, das ist halt etwas, was man in Kauf nehmen muss, wenn man das haben möchte. Also wenn ich so eine Welt darstelle, die halt so, sag ich mal, so nihilistische Tendenzen hat, wie GTA. Jetzt, du sagst gerade irgendwie der Menschenhass, der da auch, es ist nicht nur frauenfeindlich, sondern es ist halt auch männerfeindlich. Zum Beispiel auch, was Micha gesagt hat, die männlichen Charaktere kommen immer gut weg. Also ich weiß, dass es halt konstant thematisiert wird, dass Michael Erektionsprobleme hat, zum Beispiel. Das ganze Spiel durch, ja, wird ihm von allen vorgehalten irgendwie. Also seine Freunde sagen, dass der Psychiater sagt das ständig. Seine Frau wirft es ihm vor und verlässt ihn ja dann auch und was weiß ich. Genauso wie anderen Charaktere, die halt an irgendeinem Punkt in dem Spiel sitzen alle diese drei Männer, die ja sozusagen so dieses Vehikel für unsere Machtfantasie dann sind, sitzen die alleine in einem leeren Haus, ja, beziehungsweise werden halt in dem leeren Haus dann von weiblichen Charakteren auch mit ihrer inneren Leere konfrontiert. Also das spiegelt sich halt immer so wieder. Und ich habe tatsächlich auch eher das Gefühl gehabt, die kommen wirklich nicht besonders gut weg. Und wenn sie gut wegkommen, dann war das immer in dem Moment, wo sie auch einem weiblichen Charakter eine besondere Form von Respekt entgegengebracht haben, der dann nicht komisch persifliert war oder überhöht war, wie ja viele andere Momente das einfach sind, ja, sondern einfach ganz menschliche Momente. Aber vielleicht habe ich da auch eine andere Empfindung in dem Moment gehabt. Also ich weiß zum Beispiel, dass es gibt eine Situation, wo einer der Charaktere mit einem anderen, mit einer Frau im Auto zurückfährt und die beiden haben, weiß ich nicht, Stockholm-Syndrom kann man es vielleicht auch nennen, aber die beiden haben über so einen bestimmten Zeitraum hinweg eine Beziehung zusammen entwickelt. Und dann spielt dieser eine Song im Radio und das hat mich dann doch schon ein bisschen berührt. Also es war halt so ein getriggerter Event irgendwie, wo genau dieser Song dann halt von Chicago, If You Leave Me Now, im Radio läuft. Und da in der Situation war auch wieder die Frau ganz klar der starke Charakter irgendwie. Und
ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich eher die Summe, die das problematisch macht. Weil ich finde, so im Einzelnen, einzelne Figuren, also soweit ich jetzt gespielt habe, auch tatsächlich zum Brüllen komisch. Also zum Beispiel diese frustrierte Joggerin zum Schreien. Ich habe so gelacht. Das ist irgendwie so eine, ich glaube, die ist so etwas über 40, glaube ich, ne? Leider immer noch Single und die verarbeitet das so ein bisschen damit, dass sie halt sehr viel Sport macht und dass irgendwie diesen Frust da so raus ist und die brüllt die ganze Zeit. Also sie ist noch viel, viel aggressiver als Michael, der in dem Moment mit ihr dieses Jog-Training machen muss und ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich habe die Mission zweimal verfehlt, also nicht geschafft, weil ich so lachen musste, weil diese Sprüche sich auch verändern, je nachdem, ob du das Rennen jetzt gerade führst oder nicht. Also sie sagt, wenn du zum Beispiel den Weg dann auch abkürzt, dann flucht sie die ganze Zeit darüber, dass du abgekürzt hast, was für ein Arsch du bist, dass du jetzt nicht auf dem Weg gelaufen bist, wie abgesprochen und so und solche Sachen. Das sind wirklich lustige Szenen. Und prinzipiell wäre das mit der Frauenbewegung auch lustig, weil die Situationen sind extrem gut geschrieben. Das muss man sagen. Also Scriptwriting ist extrem gut. Es ist halt nur die Masse und die Kombination daraus, dass du diese drei Männer spielst. Ich glaube, da hat einfach die Balance so ein bisschen gefehlt. Also stellt euch vor, es wäre der Verrückte, dann einer von den beiden, sagen wir mal Michael, weil den finde ich jetzt persönlich auch viel interessanter als Franklin, und dann eine Frau, was wir noch nie in GTA gesehen haben, und die reagiert auch, aber GTA angepasst. Also sie ist halt auch auf der Straße unterwegs und organisiert Sachen und so. Ich halte das durchaus für denkbar, und das wäre echt interessant gewesen, wenn die vor allen Dingen auch da mal aufeinandertreffen.
Und für die Kommentare, ich will auch einen weiblichen James Bond.
Ja.
Weil das ist ja dann immer so das K.O.-Kriterium, ist mir völlig Bums. Ja. Also ich fände es auch interessant, einen weiblichen James Bond zu sehen. Klar, logisch.
Ich meine, es geht nicht darum, Sex darzustellen. Es geht nicht darum, sexy Charaktere darzustellen. Wenn wir jetzt einen weiblichen James Bond haben, dann darf sie das Gegenstück zu James Bond sein. Natürlich, sie darf halt die Lady sein im Kleid und krasse Gadgets unter ihrem Kleid verstecken. Was weiß ich. Das ist auch alles voll okay. Darum geht's auch überhaupt gar nicht. Die Stripclubs in GTA regen mich null auf. Ich finde, die passen da wunderbar rein. Das ist gut dargestellt.
Die sind alles toll. Hässlich.
Die sind also, ja, die sind von der Grafik her. Achso, du meinst.
Ja. Nee, auch okay. Die Engine ist da völlig veraltet, finde ich.
Komisch, ne? Irgendwie. Aber das ist nicht das, was mich stört. Also, da wäre ich der Letzte, der da irgendwas gegen sagt. Und ich finde es auch überhaupt, also ich finde es gut, dass sie ja so Sachen wie Sex, Scheidung, Eheprobleme, ist toll, dass sie es thematisieren. Es ist nur die Summe. Also, ich finde, das Gewicht ist zu sehr in eine Richtung gedrückt worden, wo sich das Spiel durchaus diese Kritik gefallen lassen muss. Und ich finde, bei so guten Autoren ist es eigentlich super schade, dass sie nicht einfach mal einen weiblichen Hauptcharakter genommen haben.
Also mit dem weiblichen Hauptcharakter gehe ich vollkommen mit euch d'accord. Irgendwie hätte ich mich auch super drüber gefreut. Was so die restliche Darstellung der Frau betrifft, bin ich, glaube ich, anderer Meinung einfach. Also, weil genau die von dir eben beschriebene Joggerin, ja, hat genauso ihr männliches Pendant. Also
der Yoga-Lehrer ist großartig, gell?
Der Yoga-Lehrer oder es gibt halt auch nachher so einen Extremsportler, mit dem du halt auch Missionen machst, der dich die ganze Zeit genauso anschreit und der genauso
bescheuert.
So bescheuert ist. Und ich, also wie gesagt, es gibt tatsächlich auch Frauen in Machtpositionen, zum Beispiel diese Maud, die in dem Trailer irgendwo in der Wüste sitzt und dir so optionale Missionen für Kopfgeldjagden gibt irgendwie und die da so ihr kleines Business aufgebaut hat, irgendwelche Verbrecher an die Behörden wieder auszuliefern, fand ich einen super geschriebenen weiblichen Charakter. Und ich habe es einfach nicht so...
Aber ich kann es nachvollziehen, weil der Micha noch relativ am Anfang ist, da hatte ich auch mehr das Gefühl, in diese Gewichtung hatte ich auch die Tendenz, da so zu denken. Je weiter ich im Spiel drin bin, desto mehr bessere Charaktere trifft man auch. Also ich glaube, das ist auch ein Problem vom Anfang vom Spiel.
Ja, das muss man natürlich einschränkend sagen. Das ist so mein erster Eindruck jetzt von den ersten 6 Stunden, glaube ich, 7 Stunden, die ich gespielt habe.
Aber nicht von der Story eben, genau.
Genau. Und um einen konkreten Vorschlag zu machen, damit nicht alle Leute sagen, es ist nur ein Maker, da gibt's, wenn du den ersten heiß machst, und ich glaube auch bei den anderen, kannst du halt eine Hackerin zum Beispiel auswählen, die mich frappierend an die Millennium-Trilogie erinnert hat. Und ich fände, das wäre ein ziemlich cooler Charakter für GTA gewesen. Mhm. Weil sie also auch, das ist ja auch eine Figur aus der Millennium-Trilogie, die auch auf eigene Faust handelt, also sehr gut in diese GTA-Welt irgendwie agieren könnte und auch irgendwie Sinn macht. Und trotzdem wäre die Figur interessant gewesen. Und wenn sie sich schon überall aus verschiedenen Filmen so richtig coole Figuren auch so ein bisschen zusammengesucht haben und das so eine Art Best-of präsentieren, so eine Figur wie, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, aber die von Naomi Rapace gespielt wird, fand ich, wäre total super in GTA gewesen.
Filmnerd. Du meinst diese Drachentattoo?
Ja, ich habe ihren Filmnamen habe ich nicht vor Augen, aber ihr wisst, wen ich meine, ne? Ja,
genau. Du hast also ein gutes Stichwort, heißt, mein absolutes Highlight und was ich total liebe an GTA 5, mein Highlight in diesem Spiel sind die Heists.
Ja.
Also heißt auf Deutsch, keine Ahnung, geplant.
Heist.
Heist, Raubüberfall, oder?
Ja, ja, denke ich schon.
Also es gibt ja das Genre der Heist-Movies, The Score und so weiter und so fort. Also wo Heat. Leute, bitte?
Heat.
Heat, natürlich Heat. Natürlich auch Ocean's 11 und solche Geschichten. Also jetzt sollte jeder ein Bild haben. Es gab mal eine kurze Zeit eine Serie, die hieß Heist. Die wurde leider nicht fortgesetzt. Finde ich ja sehr schade. Da geht es dann die Planung und da spielt dann auch endlich dieses Element, dass man zwischen drei Charakteren spielt, die größte Rolle. Die gefallen mir total gut. Micha, magst du mal ein bisschen erklären, wie die ablaufen? Oder was dir denn gefällt, wie die ablaufen, ist ja eigentlich klar.
Ich finde die super gut, auch. Also ich habe bisher nur zwei Heists gemacht, fand die aber super witzig, weil also der Reiz an so Heist-Movies ist ja immer, dass da so eine sehr ellenlange große Planungsphase ist. Ich glaube, die meisten kennen Oceans und sie verbringen eigentlich zwei Drittel des Films zu planen. Also sie planen, suchen Leute zusammen, rekrutieren die Crew, spionieren das Casino aus, ist es ja in dem Fall, und gucken, wo sind die Sicherheitslücken und so. Und der Reiz ist eben diesen, das sind ja alles Gentlemen, denen dabei zuzugucken, wie sie ihre kriminelle Energie darin hineinsetzen, mit hoher Intelligenz einfach nur Kohle zu beschaffen, indem sie einfach unmögliche Dinge bewältigen.
Und das ist ein gutes Beispiel mit Ocean's 11, was du vorhin gesagt hast, weil dort hat man so eine Riege an unterschiedlichen Charakteren.
Genau.
Und jeder trägt seinen Teil dazu bei, auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Also da hätte GTA wirklich noch ein bisschen punkten können, indem sie sich daran mehr orientiert hätten, wenn sie schon diese Heist-Geschichten drin haben, dass man da auch unterschiedlichere Rollen erfüllt. Gell?
Genau, aber was im Grunde genommen im Spiel passiert ist, dass du die Aktion auch vorbereiten musst. Das heißt, wenn du zum Beispiel, um deinem Juwelier auszurauben, das ist direkt die erste Mission, deswegen spoilere ich nicht so krass, musst du Gas besorgen, so ein Betäubungsgas, und du brauchst so einen Lieferwagen von einer Insekten, sag schnell, Beseitigungsfirma. Ja. Wie nennt man die?
Ja.
Bugbuster. Und also um halt die perfekte Tarnung zu haben und so. Und du gehst aber vorher rum, gehst zuerst in diesen Schmuckladen rein, musst Fotos schießen von Ventilationsschächten, so. Genau, von Kameras und von irgendwelchen anderen Sachen, sprichst mit der Kassiererin, Informationen zu erhalten, wie die Geschäftszeiten sind, was hier und da und so noch passiert, was die Sachen auch wert sind und so. Und so sammelst du dann über mehrere Missionen deine Informationen. Und wenn du das alles zusammen hast, dann wird die Gruppe zusammengestellt. Und das ist auch ziemlich cool. Dann kannst du aus verschiedenen Charakteren wählen. Und wenn du zum Beispiel, also kannst du mal Plan A oder Plan B nehmen. Plan A ist meistens der aggressive Weg, einfach vorne durch die Vordertür rein und alles umnieten und sich das Zeug schnappen. Also im Prinzip Payday. Oder es gibt auch den Plan B. Der ist, fand ich jetzt in den zwei Heist, die ich gespielt habe, deutlich spannender. Das ist halt der geheime Weg, wo auch kein Unschuldiger irgendwie also getötet werden muss.
Ja, also der,
also
nicht immer, aber ja.
Im Optimalfall auf jeden Fall. Und die Sache ist, dass der, also zumindest war das, das muss halt irgendwie aufgeteilt werden unter den Figuren. Und da du ja zwei oder beziehungsweise drei Figuren spielst du, obwohl jetzt alle irgendwie dran beteiligt sind und du es gewohnt bist, von Spielen immer nur eine Rolle zu nehmen, diesmal alle drei Rollen. Und das ist richtig geil. Also zum Beispiel bei der ersten muss Franklin aufs Dach und dafür sorgen, dass er so eine Gasgranate in so einen Lüftungsschacht schmeißt, damit die Leute durch den Ventilationsschacht betäubt werden. Also klettert er rauf in seiner Bugbuster-Montur und führt diese Aktion durch und hat ständig Funkkontakt zu Michael. Der sitzt dann unten auf der Straße und wartet darauf, dass es passiert. Und als du das oben geschafft hast, switcht die Kamera nach unten, quasi in den Juwelierraden rein, dann nehmen sie dann den Laden auseinander, dann kannst du dann halt die ganzen Vitrinen einschlagen und dir die Kohle rausholen. Und danach gibt's eine Verfolgungsjagd, weil die Polizei dann doch euch auf die Schliche gekommen ist. Und du wechselst dann immer zwischen diesen Charakteren hin und her. Also der eine sitzt auf dem Motorrad drauf und muss dann durch so eine Kanalisation fahren. Und dann an einem bestimmten Punkt switcht die Kamera dann plötzlich zu dem Van, weil die Wege sich jetzt kreuzen und die Stelle jetzt für Spiel irgendwie spannender ist. Und du hast immer das Gefühl, Obwohl das alles geskriptet ist, obwohl das alles stark hintereinander geht und eigentlich so ein bisschen den Open-World-Gedanken so ein bisschen beißt, dass du dann im Prinzip so eine filmreife Aktion irgendwie spielst, die
ja, das Skriptete wertet es total auf in dem
Moment. Total, das ist so gut. Also ich finde die Dinger auch super.
Die Call of Duty-Momente in diesem GTA sind durchaus befriedigend, finde ich schon. Christian, ja. Ging es dir denn auch so, nach diesem ersten Heist dachte ich, geil, das kann ich jetzt irgendwie öfter machen und planen. So richtig, richtig oft kommen die ja dann leider doch nicht im Spiel vor, gell?
Also es gibt schon eine Handvoll.
Ja, klar.
Und das ist tatsächlich auch die Sache, auf die ich mich am meisten freue bei GTA Online.
Oh, ja.
Wenn es da tatsächlich, wie angekündigt, diese Heist-Missionen gibt, die ich mit meinen Freunden im Koop spielen kann, dann könnte das, glaube ich, unfassbar fantastisch werden. Ja, also auf jeden Fall. Ich war mir vorher bei dem Spiel auch nicht sicher, ob ich wirklich tatsächlich zwischen verschiedenen Charakteren hin und her switchen will. Aber ich habe dann tatsächlich doch gemerkt, während dieser Heists und auch zwischen den Missionen, dass das doch schon eine interessante narrative Sache auch ist, die so ein bisschen das Gefühl aufkommen lässt, man schaut jetzt halt eine Fernsehserie und switcht so zwischen den verschiedenen Charakteren her und sieht halt so Situationen auch aus verschiedenen Blickwinkeln. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
Ja, und wie du es gesagt hast, es bringt so dieses Filmische rein, ohne die Spielbarkeit dadurch zu verlieren. Ja. Also immer dieses Gerede von Spiele müssen filmischer werden. Ich finde, dieser Ansatz, der hat es eigentlich ganz gut hingekriegt, weil diese geskripteten Elemente, also diese Verfolgungsjagd ist dann halt einfach vorgegeben, dass die durch so einen Abwasserkanal führt. Es stört aber nicht, weil das spielerische Aspekt dabei einfach wahnsinnig Laune macht.
Ja.
Dadurch nimmt es natürlich auch wieder so ein bisschen diesen Open-World-Charakter raus, weil du kannst nicht einfach, was halt leider erst hoffen, vielleicht irgendwie in irgendeiner Form beim Multiplayer gehen wird, du kannst nicht in dieser Welt hergehen und sagen, oh, da ist ja irgendwie eine Bank, die raube ich jetzt einfach aus und dann planst du das zu dritt. Das geht halt leider nicht, sondern es gibt halt bestimmte Parts im Spiel, in der Storyline, da musst du halt erst hinkommen und dann gibt's mal wieder einen Heist als Belohnung. Aber man kann sich das leider nicht selber planen und machen und tun. Obwohl es, glaube ich, so ein bisschen mehr angedacht war. Also im ersten Heist, Micha, hast du ja auch gesehen, wählt man ja Charaktere aus, so Handlanger, wo dann dir auch gesagt wird, die steigen dann auf und die kriegen bessere Werte und so, wenn du die öfter benutzt. Die Guten wollen dann halt mehr Anteil und man trifft die dann im ganzen Spiel nicht mehr, diese Leute. Die kommen dann einfach nicht mehr vor. Da frage ich mich, wollten sie mehr Heists reinmachen oder was sollte das?
Nee, es ist tatsächlich so, dass du die schon immer, je nachdem, was für ein Heist das ist, wenn du am Anfang die Leute mit den niedrigsten Erfahrungswerten nimmst, die aber auch am wenigsten Kohle haben wollen, dann verbockst du vielleicht einen Teil des ersten Überfalls und verdienst dadurch ein bisschen weniger Kohle, aber hast nachher praktisch diesen Typen, der dann nur 7%, sage ich mal, von der Beute haben will, der dann aber immer besser wird.
Und du aber so oft braucht man den doch gar nicht.
Ja, der wird aber schon, also die Fähigkeiten steigen, glaube ich, direkt um 25%, wenn er einmal dabei gewesen ist irgendwie. Das heißt, wenn man dann so einen Anfänger am Anfang direkt mitnimmt, dann kann man den schon bis zum Ende des Spiels, wo es dann tatsächlich um ganz, ganz große Summen geht, kann man den schon aufleveln sozusagen und bezahlt dem aber nur sehr wenig Geld. Also schon eine strategische Überlegung.
Also guter Tipp, die Schlechten am Anfang mitnehmen.
Ja.
Apropos Geld.
Habe ich nicht gemacht.
Ja, ich auch nicht. Apropos Geld, das finde ich auch, hat mich so gar nicht gereizt bisher in dem Spiel, diese Kohle irgendwie auszugeben für irgendwas. Also in den geskripteten Story-Missionen kriegst du halt meistens die Waffen gestellt, die du brauchst. Also wenn du eine Mission hast, wo du irgendwie Sticky-Bombs brauchst oder schweres Geschütz, dann ist es halt auch einfach da. Deswegen bin ich jetzt da nicht groß losgezogen und habe mir irgendwelche besonderen Waffen gekauft. Ich habe mir halt mal wie früher auch mal eine kugelsichere Weste oder sowas geholt. Man kann sich im Internet Autos bestellen, besonders teure Luxuswagen, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe. Es fährt doch genug Zeug rum. Und wenn ich dann irgendwie das Ding an die Wand semmel, ist es auch kaputt. Also da fehlte mir bis jetzt so völlig der Reiz. Vielleicht kommt das, wenn man den Story-Part durch hat und dann versucht, irgendwie die 50 Schanzen zu finden und was sonst noch alles versteckt ist. Hat dich das gereizt bisher, das Geld? Oder was soll man damit machen?
Mich?
Ja.
Ich habe ein bisschen an der Börse spekuliert, dabei fast alles verloren. Weil ich habe echt immer, es gibt ja auch so Missionen, wo man praktisch irgendwie die Chefs von irgendwelchen börsennotierten Unternehmen eliminieren kann und dann praktisch auf dann natürlich logischerweise auf den Mitbewerber irgendwie Wetten abschließt. Ich bin nicht so gut mit Geld im wahren Leben und auch bei GTA nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Ich habe mir nachher ein paar Häuser gekauft, weil es gibt bestimmte Immobilien, die dann weitere Missionen freischalten.
Ganz wichtig, ganz wichtig. In GTA 4 und San Andreas und Vice City waren die Gebäude ja in erster Linie dazu da, um Einnahmen zu kriegen. Das heißt, du hast dir so eine Tankstelle gekauft und dann hast du halt regelmäßig Geld dafür bekommen. In dieser Installation ist es deutlich teurer, diese Gebäude zu kaufen. Also ich habe mir, was weiß ich, so einen Flughafen gekauft für 150.000 bei Trevor. $150.000 oder wie heißt die Währung? Sind schon Dollar.
Ja, ne? Dollar.
Und dann schaltet sich quasi eine Submission frei, dann kannst du Drogenpakete abliefern von diesem Flughafen. Dann steigst du ins Flugzeug, fliegst irgendwo hin, gelber Punkt, Knopf drücken und dann fliegst du wieder zurück. So. Und dann habe ich dafür $5.000 bekommen. Für eine Mission. Also für 4 Minuten hinfliegen und zwei Minuten zurück und dann musst du auch noch landen und dann kriegst du irgendwie 5.000 oder $7.000. Und dann dachte ich so, was? Wie soll ich denn jemals, da kommt kein automatisches Geld rein, wie soll ich das denn jemals wieder rechtfertigen? Ich will doch jetzt nicht da 100 Missionen fliegen, um da diese Kohle wieder drin zu haben. Das fand ich sehr verwirrend am Anfang. Und das geht ja bei den meisten Gebäuden so, dass da geht es eigentlich eher darum, spielerische Sachen freizuschalten und nicht um Geld zu machen. Ne?
Denke ich auch so. Also es gibt tatsächlich eine Immobilie, da verdienst du schon richtig viel Geld mit. Das habe ich jetzt aber auch erst nach dem Durchspielen gemerkt. Es gibt so ein kleines Bootshaus oben in Blaine County am Pazifik. Und wenn du das kaufst, dann hast du ein U-Boot.
Cool.
Und mit dem U-Boot kannst du radioaktiven Müll einsammeln. Und jedes Mal, wenn du radioaktiven Müll einsammelst, also wenn du so einen Schrottteil findest, dann kriegst du $25.000. Cool. Und damit kann man schon ein bisschen Geld machen. Und ich tauche so gerne. Das mag ich fast am liebsten an dem Spiel.
Aber in dem U-Boot sieht man wahnsinnig schlecht, finde ich.
Ja, tauchen, aber man so kann ja auch drin aussteigen.
Ja,
genau. Obwohl, da bin ich von einem Hai gegessen. Also alles nicht so einfach.
Die Nebenaktivitäten. Micha, hast du da schon so ein bisschen was gemacht? Das ist ja eigentlich auch immer ein großer Punkt in GTA. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so richtig einen Grund, warum ich, wenn ich hier Topspin 4 liegen habe, warum ich Tennis spielen sollte in Los Santos. Hast du das ausprobiert, solche Sachen?
Ja, sogar ziemlich verstärkt. Und ich bin so ein bisschen enttäuscht von diesen Sachen, weil, also man kann unheimlich viel machen und es ist total cool. Deswegen, und es ist immer lustig, das auszuprobieren. Was überraschend gut funktioniert, gleich vorweg, ist das Golfspielen. Da war ich sehr überrascht. Das ist zwar kein Tiger Woods, aber man kann da echt eine ganze Menge Zeit drin investieren, weil man vor allen Dingen ja auch im Gegensatz zu Tiger Woods auch mit dem Wagen, also mit diesen Golfwagen selbst über das Feld fahren muss, ist irgendwie schon ganz cool. Und irgendwie drollig. Also irgendwie passt Michael da sehr gut in diese Welt rein. Und aber zum Beispiel das Tennisspielen, er hat direkt vor seinem Haus einen Tennisplatz. Das habe ich zum Beispiel nur einen Satz gespielt, weil das war mir dann doch nicht tief genug von der Spielmechanik. Also es sieht erstmal gut aus und es macht einen guten Eindruck. Du merkst dann aber so nach einem Spiel, dass du da eigentlich nicht so viel taktische Finesse irgendwie rausholen kannst. Das ist aber noch ganz nett. Worüber ich sehr enttäuscht bin, leider, das ist bisher ganz unten auf dieser Aktivitätenliste, sind die Offroad-Rennen. Ich finde die Rennen in GTA generell nicht so gut. Ich wundere mich da immer so ein bisschen, weil sie haben ja bei mit einer Club eigentlich ein ganz cooles Rennspiel gemacht und bei GTA sind die Autorennen, gerade diese illegalen Rennen über der Straße, immer ganz furchtbar, weil die KI einfach überall gegenfährt und da so nie so ein richtiges Rennfeeling aufkommt und auch die Wagenphysik, also wie der Wagen sich steuert und so, eigentlich überhaupt nicht für so eine Art von Spiel gemacht ist, weil das ist ja eher darauf ausgelegt, dass du durch diese engen Gassen durchkommst, als dass du da jetzt so ein Geschwindigkeitsgefühl aufbaust und irgendwie Rivalität zwischen verschiedenen Wagenpositionen. Es ist entweder so, dass du voranfährst und den Pulk hinter dich lässt, oder du bleibst einfach hängen und kannst den ersten nie wieder einholen. Und bei den Offroad-Rennen, da habe ich das im Trailer gesehen und gedacht, geil. Weil sie haben in diesem Trailer dann halt den Wagen, das Geländewagen, den Quad, von der Seite gezeigt, hast du gesehen, dass die Reifen so nachgeben, dass da so eine Federung drin ist. Ich dachte, cool. Und aber sie steuern sich genau gegenteilig. Also da ist es so ähnlich wie mit den Straßenrennen, dass du gar kein Gefühl hast für den Belag, den du eigentlich unter den Reifen hast. Das fand ich sehr, sehr schade. Also die rutschen nicht irgendwie weg. Also selbst wenn du mit dem Motorrad irgendwie drauf, also auf Kies über Schlamm fährst und so, das macht irgendwie kaum einen Unterschied. Es fühlt sich nicht wie Offroad an. Also es ist halt irgendwie eine nette Ergänzung. Es wäre bestimmt, mal gucken, wie es ein Multiplayer wird. Aber da bin ich sehr enttäuscht. Was ich aber sehr gut finde, sind die Jetski-Rennen. Die sind geil. Also mit dem Boot zu fahren und auch mit, wie heißen die Dinger? Das sind Jetskis, ne?
Jetskis, ja.
Genau, ne? Das ist wie in Wave Race. Das kommt überraschend nah an Wave Race und so ran.
Natürlich, ja, das Wasser ist ganz cool geworden, ja.
Das ist richtig cool. Also da war ich total, ja, nicht geflasht, aber ich hatte dann nach diesen Enttäuschungen gedacht, so, naja, das jetzt auf dem Boot da rumzufahren, ist bestimmt nicht so klasse. Im Gegenteil, das macht richtig Spaß. Also man hat schon, da hat man im Gegensatz zu diesen Offroad-Rennen auch wirklich ein Gefühl für den Untergrund, weil du da die Wellen zum Beispiel anschneiden kannst, du springst ja auch so über die drüber, und wenn du landest nach einem Sprung, dann landet der Jetski nicht einfach so platt auf dem Wasser, sondern gibt dann auch immer so ein bisschen nach, ne? Da gibt's eine ziemlich überzeugende Physik, und ja, es ist mit den Nebenaktivitäten immer so ein bisschen hinten Mist. Also einige Sachen sind ziemlich geil, andere sind dann doch vielleicht ein bisschen zu überambitioniert und ließen sich mit dieser sehr komplexen Open-World-Engine doch nicht so gut im Detail realisieren.
Christian, hast du irgendwie nach der Story jetzt noch, andere Frage. Die Nebenaktivitäten haben wir zu Genüge gemacht.
Ich habe zu jetzt den Nebenaktivitäten, ich bin analysiert worden, vielleicht so viel, man wird ja am Ende, kriegt man so ein psychiatrisches so ein Report, Gutachten, ja. Genau. Und ich habe tatsächlich bis jetzt noch kein einziges Mal Golf gespielt. Ich glaube, einmal Tennis gespielt. Was auf dem psychiatrischen Gutachten dann auftaucht, ist, dass ich ein Soziopath bin mit Hang zu Yoga, was dem Psychiater irgendwie merkwürdig erscheint. Also ich habe tatsächlich andauernd irgendwie Yoga gemacht, weil ich habe keine Ahnung warum. Ich mag das gerne.
Lass uns noch als Abschluss jetzt über die Ballerei reden, weil man da ja mit eigentlich von A nach B zu fahren die meiste Zeit verbringt. Was mich am meisten ärgert übrigens, dass man so lange auf die Taxis warten muss. Da ist das ganze Spiel so überdreht und dann rufst du ein Taxi und musst halt wirklich ein paar Minuten warten, bis dieses blöde Taxi kommt, anstatt dass du einfach sagen kannst, los, ich will die nächste Story-Mission spielen. Also das hätte ich mir gerne gewünscht, so ein auf der Minimap nächsten Story-Part anwählen und einfach zu sagen, komm hier, Schnellreise, wie so bei Fallout oder so. Das hat mich schon ein bisschen genervt. Ich meine, ich fahre schon ganz gern da durch die Stadt Auto, aber nach 20, 30 Stunden will ich auch einfach sagen, hey, ich will jetzt eine nächste Mission machen, bring mich doch dahin.
Es gab bei Sleeping Dogs eine sehr coole Funktion, dass du auf deinem Handy jemanden anrufen konntest, einen Autohändler, der in deiner Schuld stand, und der hat dir, egal wo du warst, immer ein Fahrzeug gebracht.
Ja, aber deswegen musst du ja trotzdem noch fahren.
Genau, und also fahren muss man natürlich selbst, und das hätte ich mir jetzt gerne in GTA gewünscht, weil ich bin dann natürlich in meinem Leichtsinn rausgefahren auf die Pampa, in die wilde Vegetation, und dann habe ich einen Unfall gebaut und der Wagen war völlig hin. Und dann hätte ich mir gerne so eine Funktion gewünscht, dass mir dann irgendwie sowas dahin
transportiert. Aber das kannst du ja mit dem Taxi machen. Du kannst ja in dem Handy das Taxi anrufen.
Dann fährt es auch tatsächlich in die Wildnis.
Die musst du mal ausprobieren, wie weit. Also die fahren, glaube ich, bis zur nächsten möglichen Straße oder so. Aber ach so. Aber ich hätte einfach gerne die Skip-Funktion.
In solchen Situationen einfach den Charakter gewechselt.
Ja, genau. Was übrigens immer sehr lustig ist, wenn du dann in diese Charaktere springst, das ist ja sehr geil gemacht, finde ich. Also dann zoomst du ja so Google Maps mäßig raus, um die Ladezeit zu überbrücken, zoomst du langsam wieder rein auf die neue Stelle, wo der neue Charakter ist. Und das ist immer lustig gewesen. Also es war immer geil, wenn du zu Trevor kommst, dann liegt er irgendwo besoffen an irgendeinem Kiosk mitten in der Wildnis. Oder er kotzt gerade in den Brunnen. Also möglichst oft zu Trevor wechseln, da haben sie sich wahnsinnig viel einfallen lassen.
Das mein ist echt, Favorite echt war, als er aus der Mülltonne gegessen hat. Also ja. Ich schalte zu ihm zurück und er sucht sich gerade die Leckerbissen aus irgendeiner Mülltonne und haut die rein.
Und er ist auch ständig oben ohne. Ich habe dieses Reißverschluss-Tattoo ihm auf den Rücken gemacht, wo man die Wirbelsäule durchsieht, weil er ständig oben ohne rumläuft. Sehr witzig. Genau, ich wollte noch zum Abschluss jetzt auf die Ballereien zu sprechen kommen, weil man ja einfach wahnsinnig viel Zeit damit verbringt. Du hast gerade gesagt, Micha, schade, dass die Auto-Engine nicht so wie bei Midnight, wie heißt es?
Midnight Club
ist. Da kann ich eigentlich nur sagen, das Geballer ist zwar schon besser geworden zu vorherigen GTAs, aber schade, dass es nicht Max Payne ist.
Ja. Genau.
Oder?
Ja. Ich finde auch, Max Payne hat sich so, also finde ich jedenfalls so wunderbar gespielt.
Ja.
Zwar vom jetzt kommen die ganzen Begriffe Aiming.
Mhm.
So gut. Das war wirklich gut. Also das hat mich wirklich gewundert. Ich sage halt deshalb mit der Club, natürlich gibt es bessere Autorennspiele, aber es ist halt dasselbe Haus. Ne? Ja. Also es ist halt Rockstar. Ja. Man wundert sich, dass einige Spielmechaniken dann nicht so gut, als hätten sie diese Erfahrung einfach ignoriert. So, ach, brauchen wir nicht. Hat doch damals so gut funktioniert, können wir aber aus irgendeinem Grund nicht in GTA einbauen. Das ist bei der Shooter-Mechanik genau dasselbe. Also deswegen ist mir der Anfang zum Beispiel auch sehr schwer gefallen, als diese Vorgeschichte mit diesem ersten Bankraub und auch, da gibt es ja später Situationen, dass Franklin in so einen Hinterhalt gerät und muss sich dann irgendwie da durchschießen und dann auch noch durchs Dunkle, also dann pimpst du ja irgendwie so eine Taschenlampe auf deine Waffe drauf und schießt dann im Prinzip nur dadurch. Da sind so Sachen drin, die Waffe verzieht, seltsamerweise. Also wenn du
ja, wenn da gibt es so ein animiertes GIF, gell? Wenn du den Punkt schon siehst und dann drückst du auf Zielen, dann bist du auf einmal irgendwie 20 Pixel weiter oben oder so.
Genau, dann geht das irgendwie so nach oben. Das ist ganz fürchterlich. Ich finde, ist ja auch so ein Deckungsmechanik drin, wie man das so kennt. Also, dass du den Charakter halt so irgendwo anlegen kannst und so. Super hakelig. Funktioniert, hat bei mir nie so richtig funktioniert. Und die Sache, das mit der Taschenlampe wollte ich deshalb nochmal erwähnen, weil du hast diese Taschenlampe ja nur, wenn du zielst. Heißt, entweder siehst du überhaupt nichts oder du zielst die ganze Zeit und läufst deshalb verlangsamt durch die Gegend und bist auch eingeschränkt in deine Bewegung. Und das fand ich so, warum? Also es gibt keinen Grund für GTA, solche Sachen einzubauen, weil das Spiel ja diese Spannung, die du normalerweise in anderen Shootern brauchst, weil du ja ne, durchs Dunkle steigen musst, die brauchst du da ja überhaupt gar nicht. Das behindert dich ja nur.
Ja, aber das war nur die eine Szene. Da fangen wir jetzt nicht mit Doom 3 an, warum man die Taschenlampe nur mit einer Hand halten kann, gell?
Ja, genau. Aber das ist, also ich finde, sie ist besser als GTA 4 und alle anderen GTAs, da war die Schussmechanik ja teilweise katastrophal. Aber sie ist echt trotzdem immer noch ziemlich suboptimal. Also ich habe mich da ziemlich durchgequält bisher.
Christian?
Also ich habe mich nicht sonderlich durchgequält. Also es ist ja im Grunde genommen, ist es ja eigentlich genau das gleiche wie bei Red Dead Redemption. Hm. Ich habe es mir halt einfach leicht gemacht. Und es gibt ja einfach diese magnetische Funktion. Das heißt, du visierst an und er geht auf jeden Fall schon auf den nächsten Körper von dem Typen drauf. Und dann ziehst du halt einmal kurz in einen Analogstick hoch und hast halt sofort einen Headshot. Also ich finde es tatsächlich unfassbar einfach.
Genau, aber es ist zu einfach.
Diese Feuergefechte zu machen. Das Problem ist daran auch, dass wenn ich es halt mit diesem Free Aim spiele, ich sehe halt mein Visierpunkt nicht. Hm. Also das ist ja nur so ein winzig kleiner weißer Punkt, besonders wenn man dann noch eine Taschenlampe anhat oder was weiß ich.
Oder auf helle Gangster schießt, ja.
Genau, also es ist halt für mich vollkommen unmöglich, da irgendwas zu treffen. Wiederum halt mit diesem leichten Magnet-Ding, da war es halt unfassbar einfach.
Und das ist genau meine Kritik. Also es macht halt so wenig Spaß, weil es ist so Klick, Pop, Klick, Pop, Klick, Pop.
Ja.
Also du hast irgendwie 20 Gegner vor dir und es ist ja überhaupt gar kein Problem. Du bist in der Deckung und machst Klack, Trigger, Schießen. Klack, Trigger, Schießen. Und das ist viel zu einfach und es ist auch noch einfacher geworden, finde ich, der Polizei zu entfliehen als in den vorherigen Teilen. Wenn du 3 Sterne hast, ist es eigentlich überhaupt gar kein Grund zur Panik. Mir ist es insgesamt auch zu einfach geworden durch diese Mechanik. Und für Nicht-Auto-Aiming, also für selber zu zielen, ist es einfach viel zu hakelig mit Gamepad. Mhm. Ja, also da kann man dann eigentlich wirklich nur auf die PC-Version warten, um gescheit zielen zu können.
Oder den neuen Valve-Controller.
Ja, genau. Aber geht es euch auch so, dass ihr es einfacher findet? Also gerade diese Polizei, die hat jetzt ja auch so einen Sichtradius bekommen, was ich eigentlich eine ganz sinnvolle Ergänzung finde. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum deren GPS den Sichtradius von der Polizei anzeigt, aber gut, damit kann man ja eigentlich schon sehr gut ausweichen und der Polizei entfliehen. Es wird eigentlich erst richtig knifflig, wenn dann Hubschrauber und so dazukommen, fand ich.
Wo du was sagst, Symbole und so, ich finde die Minimap ganz schön nervig.
Boah, brutal. Das ist so ätzend, dass man auf der Straße gar keinerlei Hinweise sieht, in welche Richtung man jetzt fahren soll. Da ist halt wieder dieser Pseudorealismus, dass du im Spiel dann nur auf diese Minimap gucken musst, anstatt dass sie halt einfach sagen, gut, spielerische Komfort blenden wir halt einfach trotzdem ein,
ja, auf der Straße. Man kann ja so verschiedene Stufen irgendwie einbauen, dass man sich aussuchen kann, ob man eine Spur haben möchte oder ob man jetzt vielleicht bei der nächsten Kurve einfach einen Pfeil irgendwie kriegt oder so. Ich finde das manchmal ganz schön störend, dass ich immer nur mit dieser Karte beschäftigt bin.
Auf jeden Fall. Oder ja, vielleicht zum Beispiel so wie bei 4, dass man ein Navigationssystem hat, was wenigstens sagt, fahr rechts oder fahr links. Und ich muss halt nicht die ganze Zeit auf diese Minimap botzen. Ja. Also es war wirklich, die Karte auch an sich finde ich halt richtig wahnsinnig schlimm, dass ich halt auf Back drücken muss und dann nochmal bestätigen muss, um überhaupt nur in diese Karte reinzukommen, ist halt so umständlich. Und das ist echt auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den ich da im Spiel
hätte. Da hätte ich gerne die Wii U-Version gehabt, um einfach die Map unten immer offen zu haben. Ja. Das wäre gut gewesen. Na gut.
So. Ein Mammutspiel.
Ein Mammutspiel. Da haben wir natürlich jetzt auch einen Mammut-Podcast. so abschließend kann ich eigentlich sagen, ich bin ja noch nicht ganz durch. Ich habe aber wahnsinnig viel Spaß bei dem Spiel. Also auch wenn ich jetzt einige Sachen vielleicht so kritisiert habe, es macht eine Riesenlaune, dieses Spiel zu spielen. Und ich will auch gerade eigentlich nichts anderes spielen. Aber es ist weit davon entfernt, irgendwie in diese bescheuerte Kategorie Spiel des Jahres oder so zu fallen. Weil dafür ist es mir dann doch zu sehr einfach nur mehr vom Alten. So, ich hab's gesagt.
Ich find's schwierig. Also, was das Spiel nicht befriedigt bei mir, ist so ein bisschen diese Chaos-Lust, die ich bei anderen Open-World-Spielen empfinde. Ich fand zum Beispiel Prototype 2 absolut großartig, weil ich da nur auf die Kacke hauen konnte. Das war ein Spiel, oder Just Cause ist auch ein gutes Beispiel. Ist einfach ein Spiel, wo du nur ausflippst. Das ist ein Spiel, die haben es nur drumherum gebaut, weil sie genau wussten, diese Spieler wollen Scheiße bauen. Das geht bei GTA in der Form nicht, aber ich finde diese Welt, also so wie sie dargestellt wird und wie sie gestaltet ist, sehr, sehr beeindruckend. Also so beeindruckend, dass ich halt auch schon mit Autofahren dadurch oder mit der Fortbewegung durch schon sehr zufrieden bin und einfach sehr viel Spaß daran habe, die zu erforschen. Also das würde mich alleine schon bei der Stange halten. Und inhaltlich bin ich halt, das haben wir ja wahrscheinlich jetzt schon auch genug erörtert, ziemlich zwiegespalten. Also es gibt viele Sachen, die ich sau witzig finde. Ich finde diese Life Invader-Geschichte zum Beispiel zum Brüllen komisch und viele andere Kleinigkeiten daran. Und dann gibt es halt bisher noch so ein paar Sachen, wo ich mich dann doch ein bisschen dran stoße, wo ich denke, das hätte man vielleicht anders lösen können. Ich finde aber, das Spiel hat, ich glaube, dass es sehr vielen Leuten sehr gut gefallen wird. Und ich finde schon, dass es aber die Kritiken, die es eingefahren hat, auch verdient hat. Also auch wenn es nicht ganz meinen persönlichen Geschmack so trifft, an einigen Punkten, ich finde es trotzdem sehr gut.
Also für mich ist es, ich weiß nicht, Spiel des Jahres, keine Ahnung. Da kämpft es wahrscheinlich noch mit Rayman Legends, genau. Was ich ja auch ganz fantastisch finde einfach und auch ganz doll gefeiert habe. Aber es ist für mich tatsächlich so, dass bei mir schon bei GTA unheimlich viele Momente hängen geblieben sind. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen bei einem Videospiel. Denn wenn ich dann so mit Abstand nach einer Woche noch sagen kann, okay, das ist jetzt nicht nur so ein Rausch von Bildern und Sounds und Bewegung, sondern ich kann mich ganz gezielt an bestimmte Momente, in denen ich auch das Pad in der Hand habe, erinnern, dann ist es für mich ein gutes Spiel oder ein sehr, sehr gutes Spiel. Und das habe ich hierbei.
Es ist definitiv ein sehr, sehr gutes Spiel. Das ist keine Frage. Ja. Gut. Also ich glaube, wir haben über sehr viele Aspekte geredet, aber GTR ist so groß, dass wir noch wahrscheinlich eine Stunde weiterreden könnten und wir hätten immer noch Themen. Stimmt ihr mir, glaube ich, überein, oder?
Ja, ja, auf schon. Jeden Fall.
Also die ganzen,
wir können uns ja vielleicht nochmal zusammensetzen, wenn wir alle online gespielt haben.
Unbedingt. Also das verdient natürlich einen ganz eigenen Cast. Was ich auch irgendwie sehr spannend finde, dass GTA Online als quasi separates Spiel sozusagen angekündigt wurde, dass man es zwar mitkauft mit dem GTA 5, aber dass es auch zum Launch erstmal gesagt wurde, jetzt spielt erstmal GTA durch und dann habt ihr 2-3 Wochen später Zeit, GTA Online zu feiern. Deswegen gibt's da natürlich auch einen eigenen Cast dafür. Und ich freue mich schon sehr auf unsere Mädchengang, Christian.
Auf jeden Fall. Du bist herzlich willkommen.
Ja, ich mache mit. Gut, dann danke ich dir für den Besuch. Man findet dich natürlich jetzt nicht immer wirklich vor der Kamera, aber natürlich sollen die Leute jetzt alle fleißig Reload gucken.
Sehr gerne.
Wie guckt man euch am liebsten? Was ist euch am liebsten?
Ihr könnt uns überall angucken. Wir mögen gerne angeguckt werden. Sowohl im Fernsehen auf 1+, obwohl das ja nicht jeder hat, dann gerne auf YouTube oder in der ARD-Mediathek oder wo auch immer. Ihr findet uns.
Wunderbar. Und natürlich findet man dich auch auf Twitter, haben wir alles verlinkt. Auch genau. Die aktuelle Folge 1plus.de/reload. Da gibt's auch fleißig Möpse zu sehen. Und Micha, ich höre dich wieder.
Hoffentlich.
Hast du noch abschließende Worte, Christian?
Ja, guck mal, nächste Woche gibt's die neue G, glaube ich. Die neue und letzte G.
Die Jubiläumsausgabe, ja natürlich. Das ist ein guter Hinweis, dass du dir noch bringst als Ex-G-Mitglied. Ja. Da gibt's
wir haben uns alle nochmal zusammengefunden.
Und da kann man dich natürlich auch lesen, oder?
Ganz genau, ja.
Gut, also G am Kiosk nochmal zelebrieren und fleißig weiter GTA 5 spielen. Ich bin natürlich gespannt auf eure Kommentare, ob ihr Sachen anders seht. Und natürlich werden wir auch in den Kommentaren die ersten Gangs gründen für GTA Online. Es gibt natürlich auch schon im Rockstar Club oder wie dieses Social-Ding da heißt, eine Super-Level-Mannschaft und so weiter. Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeigucken. Und dann tragen wir die Fäden online aus. Christian, danke für den Besuch.
Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ich zu Besuch sein durfte. Vielen Dank.
Und Gruß an die Reload-Mannschaft, an Heiko und Uke und so weiter.
Sehr gerne.
Tschüss.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.